Entschuldigung,
ich hab Max, wir müssen reden. Ja, du kannst doch jetzt nicht direkt rein. Herzlichen Glückwunsch zum WMR-Auftritt.
Ja.
Herzlich willkommen. Prost.
Dankeschön.
Prost, Max.
Ah.
So. Ja, wir müssen jetzt alle reden.
Wir müssen jetzt alle reden, ja. Genau.
Alle das, gleichzeitig. Das möchte ich als erstes schon mal bestreiten.
Wieso?
Ich glaube nicht, dass wir reden müssen.
Ach, das war eine kurze Sendung.
bei uns ist heute Stefan Negemeyer. Ich glaube, zu dir braucht man nicht wahnsinnig viel sagen,
bin
oder?
Bin ich der Einzige bisher, der das an dieser Stelle gesagt hat?
Dass wir nicht,
dass du das bestreiten.
So konfrontativ ist nicht mal Sascha in diese Sendung gegangen.
Malte auch nicht?
Malte sowieso nicht.
Ach, und der ist ja zu euch dann kuschelig.
Und ja, Malte ist doch immer kuschelig.
Malte muss ja immer reden auch.
Also das stimmt, bei ihm wirkt das auch nicht glaubwürdig, wenn er das sagt.
Also Malte ist ein sehr, 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 sehr dankbarer Podcast.
Er könnte alle 5 Stunden darüber reden, dass man nicht reden muss. Das ist,
ist der einzige Podcast, glaube ich, den ich auch vorher schon mal gemacht habe mit Malte, wo wir irgendwie viele Stunden lang... Warst du da nicht auch dabei?
Ja, da war ich auch dabei, klar.
Das heißt, wir entjungfern dich hier gar nicht?
Nee.
Ah, wir haben ja Sascha entjungfert. Das dachten wir, wiederholen das jetzt hier mal. Aber nee.
Nee, das stimmt. Du warst damals bei, das war leider, also der inhaltlich war das, glaube ich, super. Das war bloß von der Technik her eine total, also inhaltlich ja. War das super. Also,
natürlich.
Warte mal, was jetzt hier kommt. Also,
ich erinnere mich ja, dass das sehr, sehr lustig war, aber der Gedanke, dass das jemand sich freiwillig anhören wollte, erschien mir so abwegig, aber. Ja,
das muss
vielleicht meine Sorge
sein. Ich kann mich aber tatsächlich daran erinnern, worum ging es denn da? Also was war das überhaupt? In welchem Rahmen? Und
Das war hier bei diesem, ich habe doch mal mit Malte irgendwie, bevor ich hatte so eine Tradition bei mir, mich mit Podcasten, dann mit Moderatoren zu verkrachen, bevor ich mich mit ihm verkracht habe, habe ich mit ihm ein paar Mal bei Spreeblick so einen Podcast gemacht. Und er hatte auch unglaublich, also oder nicht unglaublich viel, aber er hatte schon ziemlich viele Hörer. Und da hatten wir dich dann irgendwann mal eingeladen. Und
ich hab Lukas Stefan, mitgebracht.
Und du hast einfach so Lukas mitgebracht, genau. was das Ganze nochmal unglaublich technisch
verkompliziert hat. Wo hast du Lukas gelassen?
Lukas hat sein eigenes Zuhause in Bochum und da.
Ist immer noch in Bochum, ne?
Ja.
Das ist unglaublich, finde ich.
Warum?
Ja, weiß ich nicht. Er macht ja irgendwie dieses Bildblock und das ist ja immer noch in Berlin, glaube ich. Ist es jetzt in Bochum?
Ja, virtuelle Dinge irgendwo, die müssen ja nicht irgendwo sein.
Ja, also ja, das stimmt schon, ja.
Aber das ist nicht irgendwo?
Nein.
Ach so.
Das Einzige, was so einen Ort ja dann, weiß ich nicht, manifestieren würde, ist dieses riesige Archiv von alten Bildzeitungen. Das ist tatsächlich noch bei mir im Büro, aber auch nur, weil es noch niemand.
Das habe ich neulich mal auf Wein gestellt.
Auf was gestellt?
Wein, dieses neuen, kennst du Wein nicht?
Ach so, du hast unser Bildblog-Archiv auf Wein gestellt?
Also ich hab da so ein kleines Video von gemacht, wie ich da so.
Ich weiß nicht.
Können die das alle umsonst nutzen?
Ja.
Ja.
Wolltest du es nicht? Dann hättest du es.
Das war den Tag, wo du auch meinen Monitor einfach benutzt hast und ich tatsächlich für einen kurzen Moment gedacht habe, so scheiße, hatte ich die Festplatte vorher aufgeräumt.
Ich habe mich da nur an den Monitor
angeschaut. Ja, ja, ja.
Ich hoffe, das war okay. Gut, ich bin davon.
Das
ist also für die Leute, die das jetzt nicht verstehen, das ist nämlich so, dass meine Freundin hat einen Büroplatz zusammen mit dir in einem Büro mit noch ein paar, mit Per Schrader noch und den man vielleicht auch kennt vom Supermarktblock vom Großartigen. Ja. Und mit dem du auch das Fernsehblock zusammen gemacht hast, glaube ich, ja, oder?
Genau.
Genau. Und Andreas Guni, den man jetzt, glaube ich, aus dem Internet nicht so kennt.
Nee.
Der aber auch sehr nett ist.
Ja.
Guni, doch klar, den kenne ich. Ja. Kenn ihn ja, ne? Ja.
Genau, du kennst ihn.
Ja. Kenne ich ja praktisch dein gesamtes Büro schon.
Mhm.
Das ist irre.
Und das sehen kannst du es ja anscheinend auf Wein.
Ja, genau.
Das war wirklich nur so ein kurzes, es ist ja nur 6 Sekunden lang.
Kannst du einem das nicht hinterher wenigstens schicken?
Ach so, zeigen? Ich dachte, das kann ich.
Vermutlich habe ich nur nicht gründlich genug, ich hätte es abonnieren. Wo ist denn das dann?
Es war auf Twitter bestimmt, oder?
Nee, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das nur auf Wein gestellt.
Ach so, okay.
Alle 5 Leute, die mir auf Wein followen, haben das jetzt gesehen.
Oh Gott. Und wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, der BND unter diesen 5 Leuten,
dann das ist das große Problem.
Schwierig.
Aber das ist das große Bild. Also es ist so ein riesen Metallregal.
Und da liegen relativ komplett so Bildzeitungsjahrgänge von 2006 bis 2011 oder so.
Das ist so eine gute Frage. Wie viel Stefan Negemeyer steckt noch im Bildblock? Also eine ganze Menge Bild steckt noch bei Stefan Negemeyer, haben wir jetzt, ja.
noch einiges. Also ich guck eigentlich oft immer noch so drauf. Also wir machen das schon so anders als beim sonstigen Bloggen vermutlich, dass irgendjemand immer noch einen Eintrag liest, bevor wir es veröffentlichen. Also guckt immer noch mal jemand drauf. Mhm. Und da Lukas derjenige ist, der eigentlich am meisten noch macht. Und wir haben jetzt einen neuen Kollegen, Mats, der auch viel macht. Und aber meistens bin ich da so derjenige, der dann irgendwie noch mal drauf guckt, wenn Lukas was schreibt.
Oh, cool. Also du hast da nicht so komplett, ich dachte, du wärst da so weitgehend raus und machst da nur hin und wieder nochmal den Sonntags.
Nö, so hinter den Kulissen bin ich da doch noch ein bisschen engagiert und die große Erleichterung ist einfach, nicht jeden Tag diese verdammte Zeitung lesen zu müssen. Das hat so meine Lebensqualität dann schon irgendwann deutlich erhöht.
Das ist echt nervig, oder? Du hast.
Na, das war ja lange, war das gut, weil ich schon irgendwie dachte, also man soll das auch lesen und man muss auch wissen, was in der Bildzeitung steht, und dann warst du mich. Also jetzt nicht jeder, aber so für Journalisten ist es schon wichtig, weil die natürlich in einem Maße die Berichterstattung, die öffentliche Meinung bestimmen. Und ich glaube, es hilft dann schon einfach, das auch im Original zu sehen. Und dann war es für mich eigentlich eher was Gutes zu sagen, ich lese das und dann habe ich aber einen Ort, wo ich mich damit auseinandersetze und wo ich dann irgendwo hin kann mit meiner Wut oder was auch immer. Aber es war dann auch nach 5 Jahren oder so dann auch mal genug in dieser Intensität.
Also würdest du sagen, dass das Bildblog auch aus deiner Beschäftigung mit der Bild, die sozusagen von sich aus kam, entstanden ist?
Ja,
also,
na klar.
Also du hast halt...
Also ein klassisches Bloggerbedürfnis. Ich habe hier was, worüber ich gerne schreiben möchte.
Ganz kurz deine Situation von damals rekapitulieren. Ich glaube, du warst damals noch bei der FAZ, kann das sein?
Genau, bei der Sonntagszeitung.
Genau, bei der Sonntagszeitung, noch fest angestellt auch. Ja, genau. Und da hast du dann einfach nebenbei auch, weil du schon Medien gemacht hast,
genau.
Musstest du die Bildzeitung wahrscheinlich auch eh lesen, oder?
Ich würde sagen, ja, das hat mich jetzt niemand gezwungen, aber die lag da und ich fand das schon Teil meiner Aufgabe, das zu lesen. Ja.
Und dann hast du dich immer wieder geärgert.
Ja, und ich habe auch als Journalist, also ganz klassisch, häufiger über die Bild geschrieben. Mhm. Ich hatte nur immer eigentlich viel mehr das Bedürfnis zu sagen, eigentlich müsste man sich viel kontinuierlicher, viel mehr damit auseinandersetzen, als es dann bei so einer Wochenzeitung wirklich den Platz dafür, auch zu Recht gibt es dann den Platz nicht dafür. Also ich habe, was weiß ich, einmal im Jahr vielleicht was geschrieben über Bild und dann muss man schon an den 51 anderen Sonntagen, finde ich, andere Themen behandeln. Ja, aber dafür war dann ja so ein Blog ideal, zu sagen... Hier geht das dann alles.
Weil das ist ja auch so diesem masochistischen Aspekt ganz interessant, weil du jetzt sagst, okay, du bist jetzt froh, dass du es los bist, dieses Bild-Zeitung lesen, ne? Weil viele Leute haben sich ja gefragt, so, sag mal, der Stefan, was tut der sich immer diese Bild-Zeitung an? So, man kann die doch auch einfach ignorieren und Schulterzuck und so. Und aber kann man das natürlich besser verstehen, dass du halt sowieso schon in einer Situation warst, wo dir die Bild-Zeitung immer wieder in die Fresse gelugt hat, ja. So.
Ja, und grundsätzlich glaube ich natürlich schon, also wenn man was ignoriert, geht's davon ja nicht weg. Also die Welt wird ja nicht ein besserer Ort durch offensives Ignorieren. Also womöglich in Teilen schon.
Ja, für dich ja schon, also für deine Wahrnehmung.
Ja, aber das geht dann irgendwie, das kriege ich dann doch nicht hin.
Weil das ist doch eigentlich ein interessanter Aspekt, irgendwie da müssen wir sowieso ja eh nochmal drauf kommen, dieser eigenen Informationshygiene, sag ich mal, die man... natürlich könnte man den ganzen Tag nur Scheiße in sich reinpacken, ne? Und aber dann wird man ja auch irgendwann verrückt und schreibt Artikel in der FAZ, dass man irgendwie das Twitter einen ja irgendwie total stört oder so.
Oh, da wollte ich eine bessere Überleitung machen. Ich wollte gerade, warum hast du denn keinen Artikel? Hast du denn auch einen Artikel in der FAZ darüber geschrieben, als du mit Bildlesen aufgehört hast?
Nein. ich glaube nicht, nein. Wäre die bessere Überleitung gewesen, womöglich, aber
ja,
führt dann jetzt auch nicht weiter, wenn ich mit Nein beantworte.
Ja, nee, das ist meine war jetzt aber durchaus inhaltlich noch tragender, finde ich.
Ja.
Weil ich meine, wir haben ja jetzt gerade erlebt, der Christopher Lauer, der hat ja gerade einen schönen Artikel, er hat einen FAZ-Artikel geschrieben darüber, dass er jetzt nicht mehr twittert. Er gibt als Gründe an, dass ihnen das alles sehr, sehr viel Zeit gekostet habe, dass der Informationsgehalt, den er dort rausgezogen hat, auch nur so mittelmäßig gewesen bin, und vor allem, das fand ich ganz lustig irgendwie, also im Gegensatz zu Mainstream-Medien und vor allem Fernsehen habe Twitter ja keine Reichweite. Das war so seine Argumentation. Kann man, finde ich, jetzt auch alles gelten lassen, und ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass Christoph nicht mehr da ist. Ich werde sein Pferd, das er immer jeden Tag dreimal getwittert hat, sehr vermissen. Aber er hat ja immer so Pferd getwittert.
Ein Bild?
Das Wort einfach nur
das Pferd.
Pferd und Penis. abwechseln. Manchmal auch Pferdpenis oder Penispferd.
Das ist mir nie, ich meine, ich follow dem auch und das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Also kann sein, dass ich das irgendwann mal mitbekommen habe und dann habe ich wahrscheinlich gedacht, ah, Penis, mal gucken. Und jetzt vom Nachhinein fällt es mir auf, stimmt, da stand relativ häufig mal Penis.
Aber so, naja, von den vielen Leuten in deiner Timeline, die Penis twittern, ist dir dann halt Christopher Lauer jetzt nicht konkret aufgefallen.
Genau. Oh, da ist jetzt Christopher nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, es war so ein Spiel, ja, das passte so auf Twitter, das ist so.
Aber, also, um da jetzt inhaltlich irgendwas zu sagen, ich fand das schon extrem traurig, diesen Text.
Du hast ja einen Artikel drüber geschrieben.
Ich hab einen Blog-Eintrag dann darüber geschrieben, weil ich diese Argumentation wirklich so absurd fand, sozusagen. Also, das ging ja auch so in alle Richtungen. Es war ja, sich dann zu vergleichen mit, also selbst wenn mir alle deutschsprachigen Twitter-Benutzer followen würden, wären es nicht so viel wie Barack Obama. Das ist in einem solchen Maße.
Das ist absurd.
Das stimmt.
Und ich glaube, das ist mir dann aber auch erst im Nachhinein so noch ein bisschen klarer geworden. Ich glaube, es ist wirklich am einfachsten zu erklären, der war Junkie und der hat wirklich beschlossen, der einzige Weg aus dieser Sucht raus ist zu sagen, null. Oder fast null bei Twitter. Mhm. Weil ich glaube, dass so sonst...
Cool, er hat ja auch so viel getwittert. Er hat ja irgendwie, er ist ja seit 2009, ist nicht so lange da wie wir, ne? Hat aber irgendwie in der Zeit das Doppelte oder Dreifache an Tweets rausgeballert.
Was du schon bringst, oder was?
Ja,
also ich, von mir. Also es ist ja, ich glaube, Michi twittert ungefähr dreimal so viel wie ich.
Und er ungefähr dreimal so viel wie ich.
Okay, also. Krass.
Aber also ich bin gar kein großer Freund von Twitter. Ich habe mir das so mühsam dann angewöhnt, da so eine Form zu finden, die irgendwie für mich funktioniert. Und ich glaube wirklich, dass jemand wie Christopher Lauer die eigentlich auch finden könnte. Ich bin auch jetzt niemand, der sagt, es muss jeder da sein oder man darf nicht da sein. Das ist ja eh dann, was das auch irgendwie schon zeigt, wie verkorkst diese Debatte ist. Er hat dann prompt natürlich Beifall von diesen ganzen, von Zeitungen bekommen. Natürlich. Die Welt hat ihm sofort, die verteilen jeden Tag so Kopfnoten. Kopfnote 1 dafür. Und gleichzeitig sind natürlich die Zeitungen, die am süchtigsten danach sind, wenn sie, oho, hier hat jemand wieder irgendwas Lustiges getwittert und darf denn das? Und da gibt's eine Kontroverse und, also.
Aber irgendwie, das finde ich ganz interessant, weil das ist ja irgendwie, scheint ja doch auch so eine Hybris zu sein. Ich meine, allein, dass er für die Verkündigung des Ausstiegs bei Twitter die FAZ benutzt. So, ja,
also, aber die wird ja halt bestätigt. So, ja, aber die 200 Euro hätte ich jetzt auch noch mitgenommen. Also, das ist für einen Artikel.
Ich hätte mehr, glaube ich. Also
für ich hätte damit überhaupt kein Problem, wenn das jetzt wirklich eine interessante Auseinandersetzung gewesen wäre, damit mit den Problemen, die Twitter für jemanden wie ihn schafft. Das fand ich aber, war es nicht.
Ja.
Ich kann das schon verstehen, dass das Medium für ihn schwierig ist, unter anderem auch durch die Art, wie Medien dann damit umgehen und wie Medien wirklich dann sich auf jede hingeworfene Bemerkung stürzen. Das ist halt, das finde ich eines der Probleme, vermutlich für Prominente und für Politiker, der Gedanke, dass man auf Twitter Dinge einfach mal so sagen kann und dafür nicht am nächsten Tag verhaftet wird, der funktioniert natürlich nicht. In dem Moment, wo sich dann irgendein Medium drauf stürzt und sagt, wie konnte der das denn sagen? Und ja.
Wobei ich glaube, dass gerade jemand wie Christopher Lauer damit sehr gut gelernt hat, mit Medien darüber umzugehen.
Ja.
Also so einfach so, ich glaube, der weiß, wie er seine Geschichten streut und was er also da gut twittern muss, damit das nachher
nicht so ist. Ich glaube, er hat die Erfahrung gemacht, dass man mit einer SMS viel höhere Reichweite hat.
Das stimmt.
SMS, da geht nichts drüber.
Das ist echt erreicht. Das liest jeder.
Das liest sich einfach jeder.
Das stimmt.
Ich finde das aber auch ganz interessant, also dass du diesen ausgerechnet, auch du den Artikel geschrieben hast, denn ich kann mich daran erinnern, dass du zwar ja relativ zeitnah einen Twitter-Account hattest, obwohl das geht eigentlich auch noch, aber dich dann doch sehr lange...
Sehr früh hatte ich den irgendwie,
oder? Seit wann hattest du den, Niki?
Müsste ich jetzt nachgucken, aber das war auf irgendeiner, auf der Next in Hamburg irgendwo. Das ist doch viele Jahre her, oder?
Keine Ahnung, gibt's
Next nicht. Ist auf jeden Fall schon seit 3 Jahren nicht mehr in Hamburg, aber...
Und das war so aus diesem üblichen Reflex, so toll ausprobieren und dann an der Stelle für mich nach ungefähr 2 Tagen denken, was mache ich jetzt damit? Und das hat sich dann erst so nach längerer Zeit so halbwegs, also das ist immer noch nicht mein
Lieblingsmedium. Und da gab es ja eine richtige Phase, wo ganz viele Leute dich gebeten haben auf Knien, ach, Stefan, komm noch zu uns auf Twitter. Also vor allem Sascha wohl, glaube ich, ne? Der, glaub ich,
weiß Sascha? Ich
nicht. Nö. Hat er dich nicht bekniet?
Nö, der ist, glaube ich, nicht so ein Beknier.
Nee? Ich dachte immer, er hatte mir, glaube ich, mal erzählt, dass er dich versucht hat, zu überreden oder so.
Er hat zumindest erzählt, dass er...
Ja, womöglich stimmt das auch, ja. Kann schon sein. Das war aber natürlich auch sehr, sehr cool, ehrlich gesagt, dann, wer weiß, wie viele Follower zu haben und nicht zu twittern. Also... irgendwann dachte ich, ist dieser Gag dann vielleicht auch
ja, erschöpft. Also, aber dieses, also das haben wir vorhin schon kurz gesagt, so dieses, dein Tweet-zu-Follower-Ratio ist wirklich beeindruckend gewesen. Also du hast ja so für 3 Tweets und dann 6.000 Follower gehabt oder sowas.
Einer davon war, was soll das hier?
Naja, das ist ungefähr.
Ich habe irgendwann gemerkt, dass es problematisch ist, weil wenn ich dann einmal im Jahr was getwittert habe, aus dem Gefühl raus...
Drehen die Leute sofort durch.
Nein, schreibt natürlich keiner darüber, was ich zu sagen hatte, weil das war dann irgendwas, wo ich dachte, hier sollt ihr jetzt mal drüber reden, sondern, oh, er hat getwittert. Das war für die Eitelkeit toll, aber für mein Gefühl, ich möchte eigentlich jetzt hier gerade was sagen und nutze dieses mir sonst fremde Medium dafür.
Da war es ein bisschen schädlich. Hast du diesen Moment, dass du ans Mikrofon trittst, dich räusperst und alle durchdrehen.
Ja,
ja. Ja, okay.
Stefan!
Super, ja. Aber was mich ernsthaft nervt daran ist, dass das so eine ideologische Frage ist. Also ich finde das völlig okay, da auch eine Geschmacksfrage rauszumachen und sagen, mag ich nicht. Ich glaube auch, dass man wirklich viel drüber reden kann, wie verändert das so eine Kommunikation, wenn es im Grunde reicht, Retweet zu drücken und zu sagen, damit habe ich jetzt irgendwie mich beteiligt. Aber ich glaube, da jetzt eine große ideologische Frage rauszumachen, sollen Politiker twittern oder nicht? Ich glaube, es gibt ganz viele, das habe ich aber auch erst lernen müssen, ganz viele unterschiedliche Formen mit diesem Medium umzugehen. Und ich glaube, dass die meisten Leute da eine finden, die für sie funktioniert und die anderen sollen es halt lassen. Also ich bin da inzwischen sehr pragmatisch.
Also ich bin da im Laufe der Zeit entspannter geworden. Also ich habe das eine Zeit lang, würde ich sagen, auch relativ dogmatisch gesehen, dass so die Leute sollten mehr twittern, gerade auch Politiker, wobei ich weiß jetzt nicht, ob es die Welt zu einer besseren gemacht hat, dass mehr Politiker twittern, so im Nachhinein.
Dachten wir das noch.
Aber damals dachten, also ich meine so, dass man sich mit einem Medium auseinandersetzt, was da existiert und selber die Erfahrung macht, dass man eben nicht nur, ist ja bis heute noch teilweise ein Problem, dass gerade ja unter Politikern viele ja noch, ich gehe mal ins Internet und druck da mal was aus und dann lese ich mir das in Ruhe durch, sondern dass das so dieses Mitmachen auch eine Option ist. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn Politiker das mitbekommen. Und das wird die Welt schon irgendwann vielleicht nochmal ein bisschen besser machen. Oder zumindest
es hat auch Kommunikationsflüsse definitiv aufgebrochen. Also wenn du dir anguckst, wenn dann irgendwelche Unternehmen... Es gibt halt eine Reihe von Unternehmen, die beispielsweise dann durchaus einen effektiven und mit Kompetenzen und auch sprachlichen Kompetenzen ausgestatteten Twitter-Account führen. Und das hat die Kommunikation in der Hinsicht auch durchaus verflüssigt. Also so von der Support-Anfrage bis hin zum Firmensprecher, ja. Also da passiert dann ja auch einfach ein Mehr an Kommunikation. Mhm. Und ich glaube, das ist schon etwas auch Positives, das passiert ist.
Also gerade bei Support habe ich mittlerweile das Gefühl, da steckt einfach ein professioneller Support dahinter, der früher hinter der Telefonhotline gesessen hat und kann genauso viel ausrichten, im Zweifelsfall nämlich gar nichts wie der Telefonsupport. Also das ist so, man kann sich da manchmal den Spaß machen, die so ein bisschen vorzuführen oder so. Was halt das Nervige ist, dass man bei diesen Formen vom Support, wenn man ein paar Follower hat, dann auch gerne mal jemand von der Seite reingrätscht und dir erklärt. Also so, das ist so ein bisschen, als ob man an einer Schlange steht und sagt, ja, hallo, mein Telefon ist kaputt und plötzlich kommt jemand
Leute.
Von hinten an und erklärt dir, was du alles falsch gemacht hast. Also das ist der Nachteil daran. Also es könnte ein sehr angenehmes Medium sein, aber ich weiß nicht, ob das so ganz das Richtige
ist. Guten Tag, ist hier diese Support-Hotline. Ich bin hier übrigens mit meinen 12.000 Followern, die hören ja alle gerade mit. Ich will jetzt hier supported werden. Ich meine, das ist ja eigentlich tatsächlich genau die Situation.
Ja.
Hier, Sie sind übrigens live in einer Sendung.
Naja, aber eben nicht nur, dass die natürlich alle gerne mal den Support beschimpfen. Aber dass man dann, also mir ist es auch passiert, dass ich mal hier von Clemens, wie heißt der eigentlich mit Nachnamen, mit Clemens, der meine Position beim Moment übernommen hat, dass der mich wirklich so von der Seite dafür kann ja auch die Telekom nicht.
Erst sind dir dein Mobile Max Platz und jetzt geht da noch mal.
Nee, aber das war wirklich so, Ja, das wollte ich halt eigentlich als erste Frage stellen, hatte ich irgendwann mal großartig angekündigt. Sag mal, Stefan, bist du eigentlich schwul?
Ja.
Dann ist das ja geklärt. Nächste Frage. Nee, wie kommen wir jetzt eigentlich da? Jetzt müsstest du eigentlich fragen, wieso fragst du das? Aber du weißt, was
drauf. Wieso fragst du das?
Ach so, siehst du, geht doch.
An dem natürlich wirkenden Gespräch arbeiten wir noch, oder? Aber
Also,
das wird noch im Laufe des Jahres.
Es war ja so, wir hatten irgendwie, was war das jetzt im Sommer, war das WMR 46, da hatten wir was, das Thema.
Noch?
Ja, ich habe das nochmal recherchiert.
Oh, sehr gut.
Und zwar hatten wir das Thema, es ging um Altmaier. Peter Altmaier hatte ein Interview gegeben, ich weiß nicht mehr, irgendeiner Zeitung, und dort hatte er auf die Frage, warum er nicht verheiratet sei, hatte er irgendwie rumgeschwurbelt von wegen, ja, dass Gott ja nicht jeden damit beglücken würde, mit einem Partner durchs Leben zu gehen oder so etwas, woraufhin dann quer.de und daraufhin auch die Taz herumspekuliert haben und öffentlich spekuliert haben, ob denn Peter Altmaier schwul ist oder tatsächlich, glaube ich, sogar das so in den Raum gestellt haben, behauptet haben.
Mhm. Also man hatte das Gefühl, als gäbe es da schon Gerüchte sozusagen, ja, in dem Bereich.
Gab's auch.
Und
genau, und daraufhin ging dann in der Taz die Alarmglocken los und die Chefredakteurin hat den Jan Feddersen zurückgerufen und ich glaube, Jan Feddersen war das, glaube ich.
Ja.
Und dann sich dafür öffentlich entschuldigt, dass diese öffentliche Spekulation über Peter Altmaiers Liebesleben in ihrer Tageszeitung stattgefunden hat, woraufhin du dann wiederum Artikel geschrieben hast, in dem du das kritisch aufgerollt hast.
Genau, ich glaube, das sind eigentlich zwei Themen. Das eine ist, wenn Peter Altmaier sich hinstellt und in dieser Weise ja selber über sein Privatleben redet, mit solchen Formulierungen, Gott hat es nicht gewollt, dass ich einen Partner fürs Leben finde oder so ähnlich, die sich zumindest so lesen lassen, als würde er sagen, naja, weil ich schwul bin, aber gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ob er katholisch ist, aber christlich, kann ich dann keinen Partner haben. Also ich muss dann alleine durchs Leben gehen, weil ich schwul bin. Ich finde, an der Stelle, wo es diese Interpretation zulässt, ist es absolut zulässig, auch sich hinzustellen und zu sagen, was will uns dieser Mann sagen?
Also meintest du, er wollte damit was sagen mit dieser Aussage?
Ja, aber ich weiß, also bestimmt, aber ich weiß nicht was.
Okay.
Also das war ja genau diese Interpretation, die das offen ließ. Da wollte er jetzt, war das seine Art zu sagen, ich wäre schwul, wenn ich es mir gestatten würde, schwul zu sein. Oder war, was natürlich dann viele andere Leute hinterher gesagt haben, das im Grunde eine Art zu sagen, ich bin asexuell. Und das ist das Thema. Und ich wollte gar nicht hier versteckt der Welt irgendwas mitteilen, sondern
es wäre durchaus auch eine Interpretation zu sehen.
Wäre auch eine Interpretation. Ja. Was ich nur gesagt habe, ist, ich finde das zulässig, darüber zu spekulieren. Und zwar, also erstens, weil er selber dieses Thema angesprochen hat. Und zweitens, und das ist jetzt aber das zweite Thema, und das ist vermutlich auch ein bisschen kontroverser, weil ich nicht glaube, dass es die Privatsache von Menschen ist, ob sie schwul sind oder hetero sind, weil das Ganze weil das wird immer nur dann zu einer Privatsache erklärt, wenn es um Schwule geht. Es ist komischerweise überhaupt keine Privatsache, wenn Leute heiraten, wenn Leute sagen, ich bin verheiratet, dass wir wissen, dass Frau Merkel mutmaßlich heterosexuell ist. Ist überhaupt keine Frage, wo Leute dann sagen, oh, das geht mich aber, ich will gar nicht ins Schlafzimmer von ihr gucken. Es geht aber gar nicht ums Schlafzimmer, es geht darum, dass sie mit einem Mann zusammenlebt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch für eine Gleichberechtigung, für eine Emanzipation von Schwulen zu sagen, nee, das ist nicht die Privatsache von Leuten, das ist genauso öffentlich wie bei Heteros auch.
Aber ist es denn so, also ich meine, eigentlich ist es doch so, gerade bei Prominenten, es gibt Leute, also klar, wenn jemand seinen Partner, wenn Ole von Beust, nehmen wir mal an, seinen Partner in die Kamera zerrt mit und dann ist es albern, so zu tun, als ob da irgendwas wäre. Aber wenn jetzt ein Politiker sich zum Beispiel, ein heterosexueller Politiker sich scheiden lässt, weil es in der Beziehung nicht so gut läuft und er das nicht an die große Glocke hängt, finde ich das eigentlich auch legitim zu sagen, nee, das ist seine Privatsache, das ist sein persönlicher Bereich.
Absolut. Nein, was ich meine ist, die Frage, ob jemand heterosexuell ist oder homosexuell, ich glaube, dass das nicht irgendetwas ist, was Privatsache ist, was geheim sein muss, was so diskutiert wird als, oh, wir gucken da jemandem im Schlafzimmer. Ich glaube, dass alles Weitere dann privat ist. Mit wem bin ich zusammen? Was mache ich mit dem im Schlafzimmer? Habe ich mich, ja, scheiden lassen ist natürlich immer, das ist natürlich schon so ein, also Heirat ist ja schon so ein quasi öffentlicher Akt.
Ja, eigentlich schon.
Das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber es geht mir nicht darum, Leuten bei irgendetwas zuzugucken, was mich nichts angeht.
Ich meine, du musst halt sehen, dass halt sozusagen die Heterosexualität als die angeblich, also die normale Form von Sexualität in der Gesellschaft sehr öffentlich zelebriert wird einfach. Das ist halt einfach, das ist eine öffentliche Sache. Ich trete mit meinem Partner öffentlich auf. Gerade Politiker treten mit ihrem Partner öffentlich auf. Das heißt also, ist die Sexualität.
Aber nicht alle.
Ziemlich alle.
Also bei den Politikern, also gerade Merkel ja lange Zeit ja auch gerade nicht. Also das war immer klar, dass sie verheiratet ist, aber ihr Mann war ja eigentlich nie so wirklich
zum Beispiel. Hat sie auch immer mitgeschleppt eigentlich.
Ja. Aber das reicht ja, den muss man ja nicht mitschleppen. Also das reicht ja, dass in irgendwie in Lebenslauf steht, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und schon hast du diese Frage beantwortet. Und wenn sich Wovereit hinstellt und sagt, ich bin schwul, das ist auch gut so, hast du plötzlich eine ganze Welle von Leuten, die sagen, Moment mal, warum belästigt der mich mit seinem Privatleben?
Um Himmels Willen, das, also ich meine, wenn das jemand erzählen will, dann soll er es erzählen.
Aber es gibt da ja wirklich eine Reaktion von Leuten, die sagen, was belästigt der mich mit seinem, ich will nicht wissen, was in dessen Schlafzimmer passiert. Davon hat er aber überhaupt nicht gesprochen.
Na, ich finde halt so gerade bei, also ich meine, Peter Altmaier ist CDU-Politiker. Das ist eine Partei, in der, glaube ich, noch einige Dinge noch deutlich anders ticken, als wir es jetzt aus unserem Alltag gewohnt sind. Und ich finde es auch falsch, dass sozusagen, nehmen wir mal an, was ich nicht weiß, er wäre schwul und...
Ich weiß es auch nicht.
Klar. Und dass er dann quasi gegen seine eigenen Interessen im Parlament stimmt, dass er da so drumherum, aber es ist trotzdem doch sein Recht, so drumherum zu schwurbeln und gegen seine eigenen Interessen zu stimmen.
Aber nur, wenn es dann auch mein Recht ist, das entsprechend zu kritisieren. Also ich glaube, es ist die einzige Chance, und ich weiß, dass das auch ein schmerzhafter Prozess ist. Also wenn man sich anguckt, Rosa von Braunheim, der dann irgendwann H.P. Kerkeling geoutet hat und Alfred Biolek, das war natürlich ein gewaltsamer Akt, Leute gegen ihren Willen da in die Öffentlichkeit zu zerren. Ich glaube aber im Nachhinein, dass das für alle Beteiligten gut und richtig und wichtig war. Auch wenn ich das damals sicher nicht so gesehen hätte.
Wie ich jetzt gleich die Frau von jetzt weiß ich schon seinen Namen nicht mehr, ehemaliger Bundespräsident,
Wulff,
genau. Bei Bettina Wulff gab es ja auch diese Gerüchte, dass sie...
Das ist aber eine ganz...
Ist es ja. Also ich meine, es geht auch um ihre Sexualität sozusagen, es geht natürlich, also es ist halt so dieses Rumgerüchtele. Und irgendwie schwabert da irgendwas rum und das ist auch irgendeine Information, die man im Zweifelsfall, wenn man sie mal irgendwo durchsteckt, zu seinem eigenen Vorteil nutzen kann, wenn man in diesem ganzen Spiel mit dabei ist. Und was ja offensichtlich auch hinreichend passiert worden ist, und dann schwappt das hin und wieder mal so in den Zeitungen hoch. Und für mich war Peter Altmaiers eventuelles Schwulsein war eine ähnliche Information. Er wollte es vermutlich nicht an der Öffentlichkeit haben, war zumindest...
Normal weiß nicht.
Ja.
Dieser, der hat zumindest drüber geredet. Er lädt sich regelmäßig Journalisten nach Hause ein und macht so Home-Stories. Also,
ja, okay. Also das ist, vielleicht wollte das nicht. Auf jeden Fall hat das bisher, also er ist jetzt nicht irgendwo mit seinem Partner aufgetreten und so. Also er hat's nicht.
Hat ja keinen.
Wer weiß. Also
ja, okay, ja.
es ist, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass wie gesagt, wir wissen nicht mal, ob es ist, und das hat vermutlich eine Menge damit zu tun, dass er nicht will, dass man weiß, ob es ist.
Ja.
Und
ich glaube, ihr redet an zwei Sachen vorbei. Und zwar redet Max auf der individuellen Ebene des: Ich möchte ein Recht darauf haben, meine Geheimnisse zu wahren. Mhm. Und du redest von einer strukturellen gesellschaftlichen Benachteiligung. Mhm. Und diese beiden Dinge gehen, glaube ich, nicht übereinander her, nicht miteinander her. Ich glaube, dass man entweder beim einen oder beim anderen halt zurückstecken muss. So.
Ich glaube, wir reden auch noch anders auf zwei verschiedenen Ebenen. Dass ich nämlich glaube, es geht gar nicht um Sexualität, obwohl das Wort Homosexualität es so nahelegt. Es geht nicht darum, was Leute in ihrem Schlafzimmer machen, sondern das ist natürlich etwas, ob du schwul bist oder hetero, was dein ganzes Leben außerhalb des Schlafzimmers bestimmt. Also wem du auf der Straße nachschaust, ob du im Büro, wenn du mit Kollegen da stehst, einmal sagst, hast du die gesehen, was die gestern anhatte, war das nicht von mir aus geil, aber auch von mir aus war die nicht attraktiv. Also an jeder Stelle im Leben werden wir doch damit konfrontiert, ob wir uns prinzipiell vorstellen, mit einem Mann oder mit einer Frau ins Bett gehen zu können. jetzt bin ich am Ende schon wieder beim Bett gelandet, aber was ich eigentlich sagen will, ist, es geht im Grunde nicht darum, etwas aus dem Sexualleben von Leuten zu erfahren, sondern etwas zum Alltag zu machen, was alltäglich sein sollte, dass nämlich manche Leute sagen so, boah, das ist aber ein tolles Foto von der und der habe ich nachgeguckt und da habe ich einmal kurz gedacht, der sieht aber attraktiv aus oder nicht. Und ich glaube, dass es da, ja, das stimmt schon, es hat auch diese Überlagerung von individueller Ebene und gesellschaftlicher Ebene, aber ich glaube, es ist auch, es geht nicht in dem Sinne um Sexualität.
Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, Max, ich glaube ganz ehrlich, dass wir dort auch dieses typische Privilegienblindheit, ja, dass wir halt als Heterosexuelle überhaupt gar kein Gespür dafür haben, wie oft die unsere Heterosexualität im Alltag eine ganz präsente Rolle spielt.
Ohne Frage.
Weil wir sie einfach halt, weil wir daran klar. gewöhnt sind und weil wir es gar nicht sehen.
Ja,
weil es halt einfach normal ist, ja.
Aber das
und,
ist
halt und ich glaube, wenn man, das musst du mir jetzt irgendwie bestätigen oder nicht, also wenn, als Homosexueller stößt man da immer wieder auch dann sozusagen an Differenzen, ja, und wo man sich dann halt.
Ja. Also diese Situation, die irgendwie vorkommt, man steht in irgendeiner Teeküche oder sowas und die Männerkollegen sagen sowas wie, hast du die gestern gesehen oder hast du die gerade gesehen, was die anhat? Wo du natürlich als schwuler Mann sofort in die Situation kommst, sagst du jetzt auch, ja, lachst irgendwie mit, was auch immer, oder machst du was sofort ein totaler Bruch mit der Situation ist, sowas wie zu sagen, übrigens, ich bin schwul, ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ihr Freund war vielleicht. Und
wobei, wenn das in der Runde bekannt ist,
wenn es in der, aber das ist ja genau meine Argumentation.
In der Runde aber auch was gegen den Sexismus dort in dieser Teeküche sagen.
Ja, mein Gott. Nein, aber das ist ja genau der Punkt, in dem Moment, wo es...
Oh Gott,
wo
das wird so furchtbar. Das sehe jetzt schon die Shitstorms am Horizont aufziehen.
Aber das meine ich, in dem Moment, wo es bekannt ist und wo es auch alltäglich ist, von Leuten zu wissen, ich will ja gar nicht irgendwo hingehen und mich als erstes vorstellen und sagen, übrigens...
Hallo, schwul.
Aber der Gedanke, dass es nicht eine Belästigung ist, wenn Leute mir das mitteilen oder dass die mir plötzlich einen Einblick ins Schlafzimmer gewähren, der würde, glaube ich,
helfen. Ja, okay, also da stimmen wir tatsächlich überein. Also
aber noch mal ganz kurz zu dir, das finde ich mich jetzt interessant, weil ich habe jetzt nicht groß recherchiert, aber mir war das jetzt nicht bekannt, dass du jetzt irgendwo in deinem doch längeren öffentlichen Online-Leben das einfach mal thematisiert hättest.
Nee, das kommt vor in meinem Blog, wenn Leute mich fragen.
In den Kommentaren
oder ja.
was? Okay. Kam das vor?
Ja.
Okay.
Also wobei es da auch oft genug, glaube ich, dann so die Situation gab, wo ich das dann nicht beantworten wollte, einfach weil es auch so eine blöde Art der Frage oder der Situation war. Mhm. Also ich will mich da jetzt auch nicht von jedem irgendwie anflaumen lassen, aber jeder, der will, kann das wissen. Mhm. Was ich halt schwierig finde, was ich bis heute schwierig finde, ist genau diesen, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Leute wissen, dass ich schwul bin. Ich habe aber bis heute ein Problem damit, es Leuten zu sagen. Mhm. Ich würde mir in gewisser Weise wünschen, die ganze Welt wüsste es und dann müsste ich da nicht mehr drüber
so
nachdenken.
Kleine Sterne. Ja. Oh. Nee, also wir hatten eine fröhliche Diskussion in der Sendung dann darüber, dass wir das beide eigentlich auch nicht wussten. Mhm. Und wir haben dann auch in den Kommentaren gab es einen Kommentar, der so meinte, ich lese jetzt schon seit ein paar Jahren Stefan Niggemeiers Blog und ich bin nie auf die Idee gekommen, dass er eventuell nicht schwul sein könnte. Also das ist...
Ja. Also man kann schon auch eins und eins zusammenzählen. So
Grand-Prix-Begeisterung.
Gibt schon so ein paar...
Das ist schon so ein bisschen Klischee-Denke, oder?
Also, ja, aber stimmt halt leider. Also
ich kenne auch heterosexuelle Männer, die...
Naja. Ernsthaft?
Also...
Obwohl, jetzt wo du es sagst...
Also der Moment, wo ich in Oslo zum ersten Mal mit Lukas beim Grand Prix war und wir in so einem Bus dann zum Stadion gefahren sind und Lukas plötzlich dieses Gefühl hatte, als offenkundig einziger heterosexueller Mann in diesem proppevollen Bus zu sitzen, das war schon interessant. Also so viel zum Thema, das ist doch nur Klischee-Denken.
Okay. Hat er sich dort geoutet als hetero... Nee, ja.
Ich glaube, er hat sich nicht richtig wohl gefühlt.
Das ist eigentlich lustig, ist genau die umgekehrte Situation. Eben. Es ist also so, zu deinem Grand Prix, es gab auch, Malte hat irgendwann mal mich zu einer Party bei sich eingeladen, so, hey, lass uns doch Grand Prix gucken. Und dann habe ich so, ja klar, Grand Prix gucken. Und das war irgendwie auf deine Initiative hin oder auf deinen Wunsch nicht hin entstanden. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall warst du sozusagen so ein bisschen der Ehrengast des Abends.
Echt? Also, so, was war denn das?
Das war irgendwie noch in Kreuzberg da in seiner Wohnung.
Okay.
Und es waren auf jeden Fall ein Haufen Leute da und es war so ein lustiges Bild, weil nämlich alle so die ganze Zeit so geredet haben. Und Stefan saß sehr nah am Fernseher dran.
War genervt.
Hat am liebsten die ganze Zeit so mit der Hand so, haltet doch mal die Schnauze.
Das hatte ich verdrängt. Jetzt bricht das alles wieder auf.
Ja. Und das war so, das war echt, also das ist ja keine gespielte Faszination oder so, das ist ja. Nö.
Ja, du hast ja aber auch zum Beispiel ein paar Mal über, sag ich mal, durchaus, also Peter Altmaier einerseits, aber andererseits hattest du auch schon mal andere Sachen, wo es um Homosexualität ging, wo du dann ja auch durchaus eine sehr, sehr, ja, natürlich homosexuell progressive Position eingenommen hast, dich beziehungsweise über Homophobie aufgeregt hast. In dem Kontext hätte man jetzt aber zum Beispiel ja durchaus denken können, dass da vielleicht ich finde diese Frage interessant. Warum, was macht das denn, wenn du selber sagst, es sollte eine Sache der Öffentlichkeit sein, was macht es so schwer, diesen Schritt zu gehen?
Also diese naja, Sache. Zum Beispiel, dass das so die Frage ist, ich wünsche mir ja, dass das irgendwie eine Alltäglichkeit hat. Mhm. In dem Moment, wo du dich hinstellst, gibst du dem aber natürlich sofort eine Wichtigkeit. Ich glaube ja nicht, also wie gesagt, es ist mir recht, wenn Leute das wissen. Mhm. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass es unerlässlich ist, das über mich zu wissen. Also dass es quasi die wichtigste Information ist, die ich Leuten mitteilen will, oder in den Top 10 auch nur. Mhm. Insofern, das Schwierige ist, dass man
ja klar,
das ist genau diesen Moment, es hat ja immer noch genau dieses Moment, also erstens von, ich sag jetzt übrigens gerade was Wichtiges, ja. und zweitens dann immer noch gefühlt so ein Tabubruch ist. Ja. Also in irgendeiner Situation, wo man mit Leuten zusammensteht, vielleicht auch nur abends beim Bier oder irgendwas, und ich weiß zum Beispiel nicht, wenn mich dann jemand fragt, den ich jetzt gar nicht kenne, nicht so abends bei so einem Smalltalk womöglich geschäftlich treffe und der fragt, sind Sie eigentlich verheiratet? Lautet dann meine Antwort nein oder lautet meine Antwort nein, ich bin schwul? Mhm. Das zweite fällt mir schwer, aber eigentlich wäre das die ehrliche Antwort. Mhm. Aber ich habe genau dieses, weswegen wir da jetzt auch so lange drüber reden, immer noch das Gefühl, man, also gefühlt ändert man die Ebene von so einer akzeptablen, auch unter, weiß nicht, Geschäftskollegen zulässigen Frage, sind Sie verheiratet, zu einer eigentlich privaten Antwort, übrigens, ich bin schwul. Also das.
Naja, aber es ist natürlich auch so, ich meine, man könnte das jetzt auf einer rein heterosexuellen Ebene, könnte man so sehen, dass jemand einem die Frage stellt, haben Sie Kinder? Und man sagt entweder nein oder man sagt, nein, ich habe Erektionsstörung.
Ja, aber es ist halt nicht dasselbe. Aber so fühlt es sich an. Ja, genau.
Ja. Nee, ich meine, da kann ich durchaus verstehen. Also sobald du dann sagst irgendwie, hallo, hier Artikel, ich bin Stefan Negemeyer und ich bin schwul, dann ist natürlich genau diese Normalität auch überhaupt nicht mehr gegeben.
Will ich ja auch halt, nicht. Ja, genau. Also es ist jetzt, ich will das jetzt auch nicht so als ein größeres Problem darstellen. Dann also gerade in solchen Situationen, wo man einfach mit irgendwem Smalltalk macht, finde ich es auch sehr einfach zu sagen, das ist mir jetzt völlig egal, ob die mir von mir wissen, dass ich schwul bin oder nicht. Und deswegen sage ich es nicht, weil ich denke,
wozu?
Ja. Aber natürlich hat es immer, es hat immer noch für mich so einen kleinen Moment, dass ich denke so, und ist es dann irgendwie schon halb gelogen, wenn ich so sage, nö, Freundin auch nicht, nö. Ah. Aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht, also auf der individuellen Ebene kein größeres Problem rausmachen, aber das spiegelt das schon ein bisschen wider. Das ist halt gesellschaftlich dann doch.
Es ist gesellschaftlich nach wie vor nicht so hundertprozentig akzeptiert. Das ist einfach, glaube ich, also, oder.
Und auch immer noch was Besonderes. Also selbst für Leute, die, also, es ist ja jetzt auch nicht nur die Frage, wer ist dann, also ich glaube schon, dass es immer noch eine Homophobie gibt, dass auch jemand wie Wovereit das natürlich merkt, also wo sich dann ja auch alle so, auch Westerwelle. Das Problem ist natürlich, dass sich das dann schwer trennen lässt. Was ist so eine normale Antipathie, die vielleicht jemandem wie Westerwelle entgegenschlägt? Von der es sehr viel gibt.
Ja. Vielleicht auch berechtigt. Teilweise.
Ist ja wurscht, ob berechtigt oder unberechtigt, aber die natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, ob er schwul ist oder nicht. Ja. Die sich dann aber oft dann auf genau die Art so Bahn bricht, dass man dann denkt, man macht das genau daran fest. Und das ist dann schon.
Aber da ist natürlich dann die spannende Frage, warum ist es jetzt bei Westerwelle egal? Also wenn ich Kritik an Westerwelle übe, egal ob er schwul ist oder nicht, aber bei Peter Altmaier nicht. Sozusagen. Hä? Also
Kann ich mich dem Hä anschließen? Genau.
Hä plus eins. Ich denke nochmal drüber nach. Ich erzähle es, also ich finde, gerade bei Westerwelle gelingt das zumindest in der offenen Wahrnehmung erstaunlich gut. Das ist
naja, diese
Trennung zwischen Kritik an ihm und dass
er. Da musst du mal in Stammtische gehen.
Ja.
Ja, ich meine, an Stammtischen gibt es immer Idioten.
Und Westerwelle ist natürlich auch ein interessanter Fall, wenn man das wirklich jahrelang mitgekriegt hat, wo es eigentlich schon jeder wusste und er sich aber in jedem Interview irgendwie wieder so zierte, das zu sagen. Und wo man auch, also natürlich konnte man sagen, man kann ihn ja nicht zwingen und man muss ihn auch nicht zwingen. Und trotzdem war das über viele Jahre im Grunde auch ein öffentliches Statement zu sagen, es ist nicht okay, schwul zu sein, weil jemand, der so offen verklemmt damit umgeht, eigentlich diese Botschaft die ganze Zeit sendet. Und deswegen ist es dann irgendwann so ein gutes Signal, wenn auch jemand wie Westerwelle sagt, so nee, ich habe da aber eigentlich gar nichts zu verstecken.
Ja.
Das ist wieder die gesellschaftliche Ebene.
Genau. Aber jetzt mal eine schwierigere Frage.
Ja.
Bist du Journalist?
Ja.
Auch schwer.
Genau.
Du bist manchmal in der Teeküche. Alle reden über Fußball.
Ja, und dann.
Dann sagt man, nee, ich bin Journalist.
Nee, dann sag ich ja nicht, ich bin schwul. Ach so.
Aber das finde ich gut, dass du dazu stehst. Also,
ich stehe dazu, ja.
Du hast es ja richtig gelernt. Du bist ja richtig.
Ja, ich bin Diplom-Journalist.
Erzähl mal deine Journalistenlaufbahn.
Ich war auf der Journalistenschule in München und da in Verbindung mit so einem Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität, wo man damals.
Kommst du aus der Ecke? Wo kommst du eigentlich
her? Nee, Osnabrück.
Osnabrück, okay.
Nee, nach München nur für Studium und danach auch wieder weg.
Michi probiert gerade zu recherchieren, wo Osnabrück liegen könnte.
Ich recherchiere gerade,
wo das Bier liegt. Wo der Flasche Bier gibt's hier.
Also Verbindung mit so einem Studium, wo man Kommunikationswissenschaft, Politik und Soziologie studiert. Das ist großer Murks, aber die Journalistenschule ist sehr praktisch und ziemlich toll.
Und dann hast du so dich durch die ganzen Redaktionen des Landes gekämpft?
Geschlafen, dachte ich, kommt jetzt.
Weiß auch nicht.
Wieso? Nein, du hast du nicht irgendwo auch mal, glaube ich, geschrieben, dass du bei einem Regionalblatt angefangen hast?
Ja, also ganz klassisch neu aus einer Brücker Zeitung. Kaninchenkarneval.
Vor dem Studium, okay.
Jetzt habe ich das dritte vergessen. Kaninchenkarneval und Kommunalpolitik wahrscheinlich. Ja, so ganz klassisch neben der Schule eigentlich schon.
Kaninchenkarneval?
Komma, also Kaninchenzüchter berichten über Kaninchenzüchter.
Ich dachte, der hat jetzt gerade irgendwie so ein schönes Detail.
Nee.
Okay.
Der berühmte Osnabrücker Kaninchenkarneval.
Bratwurst.
Jetzt muss er eingeführt werden. Jetzt muss er.
Bratwurst wird dort aus Kaninchen gemacht. Man sagt ja auch Bratwurstjournalismus im Regional.
Ja. Das wird tatsächlich Kaninchenzüchter.
Jetzt können wir nochmal schweigen, um so dieses Platzen des Witzes war nochmal richtig so. Ja. Und das konntest du auch, oder? Also ich meine, du machst
Wie, das konnte ich auch? Kaninchen
darüber züchten. Schreiben, also darüber
dann
Artikel schreiben. Wobei ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube, ich würde ja sogar die Artikel von dir lesen. Ich lese ja auch sehr viele Artikel zu sonstigen Themen, die mich nicht interessieren von dir.
Das ist sehr nett, aber ich glaube, da ging's, also erstens weiß ich nicht, ob die unterhaltsam waren und zweitens geht's da dann ja dann nur bedingt darum. Nee, aber das ist jetzt sehr banal, das zu sagen, aber das ist eine gute Schule, weil du natürlich so dicht dran bist an den Leuten und weil die sich auch sofort beschweren, wenn irgendwas nicht stimmt und wenn du die falschen Namen unter die Kaninchen geschrieben hast. Und das ist so die klassische journalistische Ausbildung und das ist nicht verkehrt.
Sollte man gemacht haben in dem Bereich, oder?
Gut, also
wichtiger als
Regionalzeitung, Diplom und dann?
Jetzt, Sekunde.
Also die Frage, also ich glaube, du bist ja auch so jemand, der sehr, sehr stark, also du bloggst ja selber sehr gerne mittlerweile.
Ja, aber da bin ich auch sehr spät zugekommen. Also.
Ja, aber und ich glaube, du empfiehlst du es auch jungen Journalisten, die so.
Ja, total. Also weil ich verstehe aber auch nicht, warum ich Leute dazu überreden muss, was sich wirklich oft so anfühlt. Weil ich bin Journalist geworden, weil ich Lust habe zu publizieren und den Leuten irgendwas mitzuteilen. Und ich glaube, dass das Normale ist für einen Journalisten und deswegen ist es eigentlich so normal, finde ich, so eine Form des Publizierens einfach mal auszuprobieren. Ich finde das völlig okay, wenn Leute dann sagen, das ist nicht meins. Also ist jetzt ähnlich wie bei Twitter, ich möchte da jetzt niemanden zu zwingen, aber dass so junge Journalisten das nicht wenigstens ausprobieren. Und ich bin so häufiger dann auch bei irgendwelchen Journalistenschulen und es ist echt die ganz große Ausnahme. Und ich habe auch vorher Schülerzeitung gemacht, das finde ich auch irgendwie so normal. dass man das als Journalist irgendwie ausprobieren. Das ist jetzt alles viel einfacher mit dem Blog.
Ja, eben. Warum ist das so? Also warum?
Weil jetzt hast du die ganze Chronologie bringst du durcheinander.
Okay, dann stellen wir das Thema hinten dran und dann machen wir jetzt erstmal hier weiter.
Aber wir waren jetzt gerade erst bei dem Diplom. Ja. Kommst du direkt mit dem Blog?
Diplom, darum ja junge Schüler, weißt du, also die Jugend von heute.
Ja, aber dann hast du ja praktisch seine gesamte Karriere übersprungen.
Ach. Also, nein, das kann man, okay.
Ja, wo hast du dann, das interessiert mich jetzt wirklich. Also, ja. Müssen wir mal erstmal aufdröseln. Also, wo bist du nach der Journalistenschule hingegangen?
Ich war während der Journalistenschule, habe ich für den Münchner Stadtanzeiger gearbeitet. Das ist quasi die Lokalbeilage der Süddeutschen Zeitung. Also nochmal runtergebrochen, so auf Bezirksebene, was dann nochmal so da der Lokaljournalismus war. Was teilweise schwierig war, weil ich war zuständig für Westend-Schwanthaler Höhe in München. Ich weiß nicht, habt ihr Zuhörer in München?
Bestimmt.
Und das ist dann so das eine Nest, so Schwanthaler Höhe, wo die Leute auch in München wirklich noch so münchnerisch reden, wo ich dann daneben saß bei irgendwelchen Bezirksausschusssitzungen und das echt hart war, das zu verstehen.
Dass man ja sowieso schon Outsider, wenn man da nicht geboren ist in Bayern, also als nicht Bayer, oder? Also.
Ja, aber in München ist es ja nicht so schlimm. Okay. Also dann war ich bei der Süddeutschen, habe für die Süddeutsche geschrieben über Medien, bin nach Hamburg gegangen, habe von Hamburg aus für die Süddeutsche über Medien geschrieben, was super ist, weil in Hamburg halt die ganzen Verlage sitzen und da irgendwie im Grunde dicht dran ist und ich halt auch nicht mehr in München sein wollte. Hab für den Kress-Report gearbeitet, was so ein kleiner Branchendienst ist.
Stimmt, unter Turi.
Peter, ne? Turi, genau.
Unter Peter Turi, stimmt,
ja.
Genau.
Ihr mögt euch nicht so richtig, ne?
Nicht mehr, nee. Wobei inzwischen gibt's da jetzt keine akuten Dissonanzen. Aber nee, das ist nicht gut auseinandergegangen damals und wir haben uns da doch einige Mal noch aneinander gerieben. Zwischendurch war ich noch mal 1,25 Jahre in München Redakteur bei Werben und Verkaufen.
Bei der W&V.
Nicht schlecht. Wo ich auch ein bisschen gezögert habe, das kam so, ich glaube, ziemlich sofort nach dem Studium, ob ich das machen soll, und war dann sehr froh, es gemacht zu haben, weil es so ein schöner Kontrast ist zu dieser ganzen Feuilletonisten-Welt und diesem Feuilletonisten-Blick auf Medien, einfach das so knallhart mitzukriegen, also Medien als Wirtschaftsbetrieb und
Es ist, glaube ich, journalistisch auch gar nicht schlecht, WNV, habe ich jetzt mal den Eindruck?
Ja, mal so, mal so.
Okay.
Also ich kenne die W&V nur daher, dass man da immer gelesen hat, wer welche Task gewonnen hat und so.
Ja,
und
so. Ich war halt für Medien jetzt zuständig, nicht für den Werbeteil, aber nein, das war gut. Also es war dann auch gut, nach 1,25 Jahr zu gehen, obwohl der Chefredakteur gesagt hat, das sieht ganz schlecht aus im Lebenslauf. Also 2 Jahre muss man voll machen, sieht das wirklich nicht. Völliger Quatsch.
Okay, gut.
War in Hamburg, genau, für die Süddeutsche, für den Kress und bin dann 2001 zur Sonntagszeitung gegangen nach Berlin.
Stimmt, das war da direkt zur Gründung dann, oder?
Zu dieser Neugründung als überregionales Blatt. Mhm. Genau.
Cool.
Ja, hab da 2006 gekündigt und frei noch für die gearbeitet und hab mich
wegen des Bildblocks.
Wegen des Bildblocks, ne? Genau.
Das kann man dann ja dazu erzählen. Also weil das gehört ja auch mit dazu, ne? Ja. Und das gehört ja mit dazu, die Gründung des Bildblocks dann mit dem Schultheiß.
Genau,
Christoph Schultheiß. Hat der ein Kollege von dir war?
Ja, ist, ja.
Ja, also bei der FAZ meine ich, war
der bei der. Ach so, nee, der war bei der Taz und bei der Netzzeitung.
Ach stimmt, ich erinnere mich. Hm, okay. Und dann halt tatsächlich festgestellt, hey, mit diesem Bloggen, da geht ja was.
Ja.
Und deswegen dort aufgehört.
Genau, weil ich dachte, das möchte ich jetzt, also ich habe ja vorher schon einen Bildblog so nebenbei gemacht, aber ich dachte, das ist so spannend, da möchte ich gucken, was das werden kann, wenn ich mich da jetzt nicht nur so nebenbei drum kümmere.
Und kann ich mich da richtig dran erinnern, dass, das war glaube ich 2006, 2007, du eine Urlaubsvertretung für Felix Schwenzel geschrieben hast, zusammen mit Sascha Lobo.
Ja. Ach, du hast auch bei Wirres.net veröffentlicht.
Ja, genau. Bevor ich mein eigenes Blog hatte.
Ach so, dann genau. Ist doch auf den Geschmack gekommen, sehr gut.
Ja, genau, das war nämlich der Anfixpunkt.
Ja, und das war ehrlich gesagt ziemlich toll. Also da hat Sascha diesen fantastischen Blog-Eintrag geschrieben, diesen generischen Blog-Eintrag, wie alle Blog-Einträge sind, so mit Platzhaltern.
Genau.
Du
blöder
gerade so, als ob er sich nicht
blöder erinnert. Blöder in eckigen Klammern A-Blogger.
Ich erinnere mich in
den ich jetzt nicht, ja, irgendwie so.
Sehr, sehr.
Das kommt gerade wieder in Mode, über Leute zu schreiben, ohne ihren Namen zu nennen.
Ekeliasen heißt es.
Okay.
Jetzt muss ich einmal gerade husten, Moment.
Ah, Mist, jetzt habe ich Michis Mikrofon wieder versehentlich mal gemacht.
Ich habe aber auch, ich glaube, es hätte gehen müssen. Okay, Entschuldigung. Genau, ja, da habe ich da die Urlaubsvertretung bei Virus.net. Das hat mich angefixt, genau. Und da habe ich irgendwann 2007, glaube ich, angefangen, selber zu bloggen, 2006, ja, so den Dreh.
Genau, aber vorher hattest du dich mit dem Bildblog. Das fand ich ganz interessant, weil das war, als ich in diese Blogosphäre stieß, das war so auch so 2005, da war natürlich das Bild, wann hast du mit dem Bildblog angefangen? 2005
vier.
Auch? Vier, 2004. Vier oder fünf? Vier, genau, vier. Da war das Bildblog so ein bisschen so das strahlende, aber eigentlich fast auch einzige Beispiel für ein erfolgreiches Blog. Und alle anderen waren halt mehr so Spaßblogger irgendwie, die so, ich glaube, Johnny war halt der Einzige, der so ein bisschen ambitionierter seinen Blog geführt hat. Alles andere war halt auch eher so, selbst die sogenannten A-Blogger waren halt eher, ja, so wie halt so Blogs sind, ne, immer noch in Deutschland.
Auch von den Zugriffszahlen her war Bildblog
genau.
immer weit
oben. Und Bildblog war ja auch ganz anders geführt. Das war ja schon Konzept her schon sehr journalistisch angelegt. Das war ja nicht irgendwie, ach, ich war mal wieder irgendwie Kaffee trinken dabei, ist mir die Bildzeitung in die Hand gefallen. Und
wir wollen nicht vergessen, keine Kommentare.
Genau.
Also, und auch gar kein richtiges Blog.
Ja,
das ist eine große Frage.
Ja, ja.
Also hast du es bereut?
Nein. Aber es ist nicht bis heute die große Frage, oder?
Also in Amerika
interessiert doch keinen mehr, oder?
Ich weiß es, also in Amerika kochte diese Diskussion ja irgendwie wieder nochmal hoch, dass alle die Kommentare dicht gemacht haben jetzt vor kurzem, so die ganz großen. Also es gibt natürlich so einige, so in dieser ganzen Apple-Mac-Podcast Blog-Szene, so Gruber und sowas, der hat ja noch nie welche. Mhm. Und dass dann alle so irgendwie so, ja, ich keine Kommentare und das ist eh alles Schwachsinn und dann mit viel Tamtam alle die Kommentare dicht gemacht haben, beziehungsweise teilweise hatten sie noch nie welche. Also es scheint immer wieder so ein Thema zu sein, ob man Kommentare hat oder nicht. Und keine Ahnung.
Finde ich, ist aber eigentlich völlig unerheblich.
Also irgendwo muss man ja sein. Man sollte es vielleicht einfach, es ist irgendwie...
Überhaupt, ich meine, Blogs sind eigentlich, also so als Begriff oder als spezielles Medium sind die ja auch irgendwie so ein bisschen nach hinten gerückt. Es gibt sie immer noch, aber sie sind ja auch nur irgendwie nur noch so ein kleiner Teil des Medienmixes. Da hast du ja auch total unterschiedliche Dinge drin, wie zum Beispiel Nerdcore oder keine Ahnung. Ne? Also das ist ja schon irgendwie ein ziemlich, also ich glaube, das hat sich auch entspannt einfach, weil auch die Bedeutung von Blogs waren ja zu der Zeit 2006, 2007, war das ja der Inbegriff und das einzige wirklich repräsentative Aushängeschild für Social Media. Also das war ja noch vor dieser ganzen großen Social-Media-Debatte, sondern das war ja irgendwie, da gab es ja nur Blogs, ja, wir hatten ja nichts.
Die große Social-Media-Debatte.
Wir hatten ja nichts, ja.
Ja.
Ja. Ja, cool, und das hast du ja bis heute, hältst du ja auch deinen Blog ziemlich wacker aufrecht. Also, ich meine, ich habe immer so meine Höhen und Tiefen, mal habe ich keinen Bock, aber im Monat, dann schreibe ich nichts und so, aber bei dir ist es relativ.
Gibt dann auch schon ständig. Phasen, wo irgendwie da sich sehr wenig tut.
Aber Flausch am Sonntag hast du wahrscheinlich für die nächsten 5 Jahre vorbefüllt.
Nee, ist ja auch nicht jede Woche. Nee.
Hm. Naja.
Aber dabei kann man jede Woche mindestens irgendwas dort reinflauschen. Hast du eigentlich das Wort Flausch erfunden? Das ist auch nochmal interessant.
Das ist eine gute Frage. Ich könnte jetzt wie Sascha Lobo irgendwie den Spiegel Online so einen Text anbieten. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich das Wort Flausch irgendwie in die Welt gebracht habe.
Ja, das ist
eine schöne Variante, so das in, für sich im Beschlag nehmen, indem man so tut, als ob es irgendwas Ehrenrühriges wäre, das getan zu haben.
Sascha, das stimmt ja gar nicht, weil Sascha, der Begriff war in dem kommt aus dem Film Hackers.
Flausch?
Ja.
Nee, nicht Nein, Flausch.
Shitstorm.
Achso, genau. Also Sascha hat eine Kolumne geschrieben, wo er sich für das Wort Shitstorm entschuldigt.
Habe ich tatsächlich noch nicht gelesen.
Ach, genau. Oh, den ist auch unvorbereitet.
Tatsächlich kannte ich den Begriff über Sascha, aber im Endeffekt gibt es den schon viel, viel länger. Und zwar von 1997, glaube ich, der Film, oder von 94, was ist das? 90ern ist auf jeden Fall dieser
Film. Aber da hat er ja offenbar keine Spuren hinterlassen. Also das ist eben den er sagt ja nicht in dem Sinne, dass er sich den Begriff ausgedacht hat, aber dass er ihn in die Medienwelt Deutschlands gebracht hat.
Das kann gut sein, ja. Das kann auch durchaus sein.
Sascha,
ja.
Wer?
Nee, also, Logo oder so.
Okay. Aber das mit Flausch, da habe ich schon drüber nachgedacht, weil ich schon auch bevor ich gebloggt habe, so in Kolumnen häufiger mal das schöne Wort Flauschzottel untergebracht habe. also was ich einfach liebe, das Wort.
Das ist auch toll.
Ich weiß es nicht. Ist das denkbar, dass ich das Wort Flausch in die Welt?
Du bist schuld am Flausch.
Also ich habe es bei dir auf jeden Fall das allererste Mal gesehen, tatsächlich in dieser Flausch am Sonntag Geschichte. Und ich habe auch diverse, als dann diese Flauschdebatte hochkochte.
Flausch am Sonntag?
In der Flausch am Sonntag habe ich letztens gelesen.
Das ist ja mein nächster Karriereschritt, den ich geplant habe. Jetzt ist es schon raus. Na gut. Ich möchte Chefredakteur der Flausch am Sonntag werden.
Gründer.
Und auch eine Flausch am Sonntag kompakt möchte ich dann auch gleich planen.
Nee, was ich eigentlich sagen wollte. Es gab dann tatsächlich als das aufkam mit diesem Flausch, dann einen größeren Maßstab irgendwie viral zu werden, gab es dann diverse Artikel, die versucht Flausch haben, die Etymologie.
Was? Erfil im Chat meint
gerade, dass
das die Flams ist.
Ja, genau. Die Flams. jedenfalls, als diese Geschichte dann journalistisch versucht wurde zu eruieren, warst du dann manches Mal auch genannt als Primärquelle. Das habe ich dann auch gesehen. Also ich hatte selber das Gefühl, dass es von dir habe.
Also ich fänd das fantastisch, wenn das quasi das ist, was von mir bleibt. Hm. Ich bin da aber natürlich das Gegenteil zu Sascha. Sascha geht ja vermutlich eher so, also Shitstorm, das muss ja von mir kommen.
Ja, ja.
Und ich bin dann noch eher von der Mentalität, das kann doch nicht sein, aber wäre toll.
Nee, aber das würde, finde ich, jetzt auch so von meiner Warte aus
das total gut
passen.
Haben wir nicht die Möglichkeit, jetzt hier zu beschließen, und dass
ich so war das dann damals. Damals hast du den Flausch erfunden, ja?
Genau. Das gab es vorher nicht. Und ich dachte, bräuchte man doch ein schönes Wort auch für die dann aufkommenden Piraten und so.
Also ich finde das total gut. Also dass Sascha findet Shitstorm, du Flausch, das passt einfach.
Ja. Stimmt, ihr könntet dann so gemeinsam irgendwie mal auftreten.
Genau.
Ja.
Das ist irgendwie so sie,
du mit...
Du, das ist irgendwie, Sascha ist dein böser Zwillingsbruder oder so.
Ja, okay.
Ja, genau.
Apropos Auftreten, es gab ja auch mal eine wegen Bildblock geschichtlich, dann gab es ja auch eine Bildblock-Lesung.
Ja, das war toll.
Die lustigerweise dann über Bande dazu geführt hat, dass ich meine Verlobte kennengelernt habe, weil Diana
zusammengefunden.
Nee, aber es gab ja, ich, da bin ich nicht gewesen, aber wir haben uns kennengelernt auf der wesentlich kleineren die schöne Blogger-Party, wo du, glaube ich, auch da warst. Sie hat damals irgendwie die schöne Party hier so
in
Berlin organisiert und da gab es dann auch mal eine mit Bloggern, wo ich dann auch mit hingezottelt bin. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Mit also quasi, und da war auch so eine Mini-Bildblock-Lesung dabei. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob du die selber oder die
Sascha?
Ich glaube, das war Sascha.
Nee, Heiko war das, glaube ich.
Heiko Hebig, oder? Der
Bildblock auch mitgemacht hat.
Ach so, okay. Weiß nicht, glaubt. Egal.
Ja.
Auf jeden Fall wollte ich jetzt auch mal so einen kleinen historischen Punkt hier, weißt du, Michi, nicht, dass ich nur alles.
Das heißt, du hast eine Freundin, oder?
Ich, ja. Und
ganz schön intim, was
ja,
du
ja
so.
Ja, ganz schön intim, was ich so über mich so.
Also Lanchi würde jetzt sagen, hier über deine heteronormative Performance
das
dann.
Na, über Performance habe ich jetzt noch nichts gesagt, ne?
Ja, also so eine Heiratankündigung ist schon eine Performance.
Okay. Ach so ein
wir haben auch eine neue Matratze jetzt.
Wie?
Was?
Einfach nur, um was zum Thema Performance zu sagen.
Was war denn mit der alten Matratze?
Die ist... Wir haben einfach eine neue Matratze gekauft, weil die alte mal langsam fällig war. Das ist jetzt einfach aber es stimmt.
Du wolltest jetzt ein bisschen über dein Sexleben reden.
Ich glaube auch.
Nee, ich wollte es so.
Na los, jetzt komm.
Oh, nee.
Los, Max, jetzt erzähl doch
mal. Erster. Fertig.
Abputzen. Ich wollte nur mal einwerfen, wir haben hier 120 Hörer, die wir wahrscheinlich gerade alle vergrault haben.
Nein, die rufen jetzt alle gerade ihre Freunde an, dass sie einschalten sollen, weil es um die Matratze von Max geht.
Genau.
Max Matratze.
Ja, was war denn jetzt mit der alten? Was ist denn jetzt kaputt gewesen?
Die ist so weich, glaube ich.
Ach so, okay.
Jetzt pünktlich zum Pferdefleischskandal haben wir eine Matratze mit Pferdehaaren.
So Bio, ach, stimmt.
Blablabla, Öko.
Aber stand drauf, ne?
Also, und die riecht auch so ein bisschen nach Pferd.
Ja.
Also die riecht tatsächlich, also morgens, wenn man sie, also es geht langsam raus, aber es ist
so viele schlechte Witze, die ich
mir jetzt alle gerade... anderen Worten, es riecht nach Lasagne.
Es riecht nach Lasagne.
unsere Matratze riecht nach Tipp-Lasagne.
Hier meint, Markus meint gerade, ist sie zu weich, bist du zu schwer? Also die Matratze, es könnte durchaus... kein Kommentar.
Aber da wir jetzt gerade dabei waren beim Journalismus, wollte ich jetzt mal überleiten, weil das ist jetzt eine gute Überleitung zum allgemeinen Teil Journalismus.
Meine Matratze ist eine gute Überleitung.
Okay. Der Journalismus, lieber Stefan, so wird kolportiert, befindet sich ja momentan in einer Umbruchphase. Manche böse Stimmen sagen in einer Krise. Was sagst du denn dazu?
Leuten erst hier Bier geben und dann so staatstragende Fragen zu stellen. Das ist auch eine
schlechte Kombination. Das war jetzt nur so staatstragend formuliert, so, ey, Stefan, komm, jetzt erzähl doch mal.
Ja, aber
was meinst du denn jetzt hier so ein Journalistenschüler, ja, der jetzt gerade irgendwie anfängt? Was würdest du dem sagen? Würdest du sagen, so, hey, du hast hier irgendwie, das ist alles super, mach mal weiter, irgendwie, dein Job wird schon irgendwie passen, oder ist das?
Nein, also ich glaube, es wird in Zukunft viel weniger professionelle Journalisten geben, die davon auch leben können. Es gibt auch Kollegen, die irgendwie sehr deutlich sagen, also junge Leute sollen gar nicht mehr Journalisten werden, weil es ist ohnehin irgendwie alles vorbei. Ich glaube, dass Leute, die das aber werden wollen, einfach weil sie, das ist übrigens nicht mein Handy, was ihr die ganze Zeit
geräuscht habt. Ich glaube, deins macht dir gerade Ärger.
Also meinst du, ist da ganz weit weg da hinten?
Ja, aber meins ist quasi aus.
Ja, ja.
Meins macht auch nichts.
Ich gebe mir sehr viel Mühe, möglichst wenig Kraft zu machen.
Also ich würde aber jedem, der Journalist werden will, einfach weil er sagt, das ist mein Traumberuf, jetzt nicht aus dem Gedanken, dass das eine gute Art ist, viel Geld zu verdienen, sondern weil sie genau Lust haben, irgendwie zu publizieren, die Welt zu verbessern, dadurch was auch immer, würde ich sagen, er soll das machen. Es wird schon irgendeine Form geben. Aber die Zeiten, wo sehr viele Leute, glaube ich dann doch verhältnismäßig viele Leute, davon gut gelebt haben, die sind vermutlich dann doch vorbei.
Okay. Also du gehst von einem Schrumpfungsprozess aus.
Ja, das ist auch, glaube ich, nicht sehr, ja, das sehr gewagt, die These.
Nö, das stimmt schon, ja. Aber das ist dann ja, also.
Das ist auch, um das noch zu sagen, das ist nicht unbedingt schlimm. Also das Problem ist ja, dass das dann sofort so diskutiert wird, als Niedergang der Meinungsfreiheit und also ich finde das schon richtig, sich sehr genau anzugucken, wenn irgendwo eine Zeitung eingestellt wird oder wenn da gekürzt wird. Ich glaube schon, dass es was anderes ist, als wenn irgendeine Schraubenfirma Leute entlässt. Andererseits ist auch klar, in dem Moment, wo ich mich wirklich übers Internet, wo ich Zugriff auf so viele Quellen, so viele verschiedene Medien habe, gibt es vermutlich auch nicht mehr den Bedarf an so vielen Journalisten. Also wenn jetzt, wenn man plötzlich im Internet sieht, dass die ganzen Lokalzeitungen alle im Grunde dieselben DPA-Meldungen abbilden, dann brauche ich da auch vermutlich nicht in jeder Lokalzeitung jemanden sitzen haben, der jetzt die DPA-Meldung auf die passende Länge bringt für das jeweilige Format. Also von daher glaube ich, es ist jetzt erstmal per se nicht schlimm, wenn da, also außer natürlich für jeden Einzelnen, wenn es in Zukunft weniger Journalisten gibt. Das bedeutet nicht automatisch, dass wir schlechter informiert sind. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, wenn es noch professionellen Journalismus gibt. Also wenn es Leute gibt, die da ausgebildet werden, bezahlt werden und einen guten Job machen, die Leute zu informieren. Und zwar nicht nur so zufällig nebenbei als Hobby, sondern mit einer entsprechenden Konsequenz.
Und jetzt die Preisfrage. Wie glaubst du, dass solche Modelle finanziell tragfähig werden in Zukunft?
Keine Ahnung. Mit irgendeiner Mischung, also ich denke, dass so schwer sich Printmedien tun, dass so erstmal mittelfristig es noch viele Printmedien auch geben wird, die sich guten Journalismus leisten können. Ich hoffe, dass es im Online-Bereich leichter wird, den Journalismus zu finanzieren. Und ich glaube, es wird dann alle möglichen Formen geben, also von Crowdsourcing und natürlich irgendwelche Paywalls, irgendwelche Stiftungen, die es ja in Amerika schon gibt. Ich glaube ja, dass es auch gut wäre, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Grunde ein Mandat hätte oder sogar den Auftrag, im Internet guten Journalismus zu machen, was sie ja im Moment in der Form nicht haben.
Mhm.
Also um nicht die Konkurrenz zu den Verlagen zu sein, sondern einfach um Journalisten bezahlen zu können und damit da was produziert wird.
Ja, also es gibt ja im Grunde zwei Logiken. Wenn man feststellt, es ist im Moment sehr, sehr schwer, dass sich Journalismus im Internet lohnt, dann gibt es die eine Möglichkeit, das ist das, was die Verlage sagen, es ist zu sagen, alle Rahmenbedingungen alle Rahmenbedingungen so zu machen, dass wir die größtmögliche Chance haben, dass es sich kommerziell lohnt. Mhm. Also möglichst ARD und ZDF raus aus dem Internet, Leistungsschutzrecht, all das irgendwie zu schaffen und dann in der Hoffnung, dass es dann unter idealsten Bedingungen reicht, dass wir das finanzieren können. das hat eine gewisse Logik, aber das ist jetzt nicht meine, weil ich glaube, dass in dem Moment zum Beispiel die Verlage träumen ja davon, dass sie sich alle absprechen und sagen, wir machen jetzt die interessanten Sachen kostenpflichtig und es gibt dieses ganze Verschenken von Inhalten nicht mehr. Dann reicht ja schon ein einziger, der sagt, wir machen es jetzt aber kostenlos und es wird sich für ihn lohnen. Und im gleichen Moment stehen alle anderen da und sagen, aber wir hatten uns doch abgesprochen und so geht es doch nicht. Deswegen wäre so mein Alternativvorschlag aus der gleichen Diagnose raus, lass uns sehen, wir zahlen viel Geld für ARD und ZDF, lass uns doch sehen, dass wir dieses System nutzen, dass die einen guten Journalismus im Internet machen. Und dann haben wir das erstmal, egal ob es die anderen jetzt kommerziell schaffen oder nicht. Und ich glaube, dass aber auch da die Erfahrung zeigt, dass rechts und links von ARD und ZDF so viel Platz bleibt, andere, bessere, interessante, ungewöhnliche Angebote zu machen, die sich dann auch kommerziell rechnen können. Ich glaube, dass sowas wie Spiegel Online in keiner Weise bedroht ist durch Tagesschau.de.
Also ich habe ja immer das Gefühl, dass da eigentlich noch dass der Journalismus eigentlich noch nicht so, ist jetzt ein großes Wort, aber noch nicht so richtig im Netz angekommen ist. Mhm. Dass so diese Möglichkeiten, die so existieren, nicht im Ansatz ausgeschöpft werden. Also wenn ich mir so vorstelle, so wenn ich auf Facebook gehe, da werden teilweise von meinen Freunden die Nachrichten, weil die festgestellt haben, ach, diese Freunde magst du gar nicht so sehr, deren Nachrichten blenden wir mal lieber aus, so um mir mein perfektes Facebook zurechtzumachen. Im Gegensatz dazu ist bei Spiegel Online, wir haben gehört, du lebst in Deutschland, hier hast du die Fußballergebnisse. Das ist, ich habe nicht mal eine Möglichkeit zu sagen, nein, bitte für mich kein Sport oder für mich keine Wirtschaftsnachrichten oder dergleichen mehr. Es gibt null Individualisierbarkeit. Auf der anderen Seite gibt es, was ich regelrecht ein bisschen verstörend war, fand, das war nach den, wo waren jetzt die letzten Wahlen? In Niedersachsen, ne? In Niedersachsen, nach den Wahlen in Niedersachsen gab es ja überall so, ja, die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat haben sich jetzt geändert, Schwarz-Gelb hat keine Mehrheit mehr. Und irgendwie habe ich auf Twitter gelesen, ja, aber Rot-Grün hat ja auch keine Mehrheit im Bundesrat und weil da müssten sie ja die Linke mit reinnehmen und so. Und dann wollte ich mal gucken, wo kriegt man jetzt eigentlich so bei journalistischen Angeboten mal so einfach die nackten Zahlen, wie sieht's denn jetzt aus im Bundesrat ab sofort? Habe ich nirgendwo gefunden. Also ich habe viele Artikel da gefunden, die sich damit auseinandergesetzt haben, mit dieser Information, dass es ja so wäre und sowas. Aber so dieses einfach für mich, ja, hier, so sehen die Mehrheitsverhältnisse aus, klack, 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 gab's nicht. Und ich
glaube, die hast du nur nicht gefunden, aber.
Na, dann sind die Suchmaschinen von den entsprechenden Anbietern schlecht.
Also beim Landeswahlleiter kriegst du eigentlich relativ zeitnah im Online alle
Daten. Da gab es ja noch keine Entscheidung darüber, wo die Koalition ist. Dann hat der Landeswahlleiter sicherlich auch kein. Also ich wusste, wie die Wahlergebnisse sind. Das
war aber da würde ich sagen, sowohl bei Tagesschau.de als auch bei Spiegel Online.
Das war drei Tage später oder sowas, da stand da kein Wort mehr. Zumindest.
Doch.
Also ich habe bei beiden gesucht. Vielleicht habe ich mich auch nur zu doof angestellt. Aber ich hab's. Ah, okay. Gut, ich gehe.
Aber nein, aber was du gesagt hast, glaube ich schon, also natürlich wird das alles nicht im Ansatz ausgeschöpft, die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Aber das hängt natürlich auch genau damit zusammen, dass es sich so wenig lohnt. Also was sich am meisten lohnt, ist auf Masse zu setzen, zu gucken, dass ich möglichst viele Leute erreiche, auf meine Seite kriege
jeden Tag wieder. Aber genau das, lohnt sich das denn wirklich? Also ich meine, okay, das lohnt sich, wenn man nur auf Werbung setzt.
Für die Gewinner lohnt sich das. Es lohnt sich für Bild.de und Spiegel Online. Ja. Für die wirklich mit dieser Methode es schaffen, ganz vorne zu sein, lohnt es sich.
Aber also das ist so die nächste Frage, die ich mir stelle, so dieses Massenmedium für, also dass eine Zeitung ein Massenmedium ist, das ist einfach, oder das Massenmedium nach dem Fernsehen, die Zeiten sind vorbei, das ist wahrscheinlich wirklich Facebook dann als nächstes. Und da können sich die Leute billig Werbung kaufen und das ist ein Dienst, der kostet nichts. Und wenn ich Eyeballs will und in die Zeitung will und in die Köpfe will, dann schalte ich da Werbung. Und wäre es nicht sinnvoller für journalistische Angebote, gerade explizit die Nische zu suchen, sagen, ich will ein Angebot für News-Junkies machen und die bereit sind dafür 30, 40 Euro im Monat auszugeben und denen mache ich aber so geile Informationen zurecht, dass sie gar nicht drumherum kommen, das zu zahlen?
Also ich hoffe, dass das der nächste Schritt ist. Also so diese ganze Diskussion um Bezahlschranken ist ja auch irgendwie verkorkst, weil die auch immer mit so einem moralischen daherkommt, so ihr lest das alle umsonst. Aber die Chance besteht natürlich genau darin, wenn es eine größere Welle in der Richtung gibt, zu sagen, was muss ich denn dann eigentlich den Leuten bieten, damit die da Geld für zahlen müssen? Das finde ich erstmal eine gute Frage, die sich Medien stellen müssen. Also nicht zu sagen, was schreibe ich jetzt dahin, was jeder, der zufällig draufklickt, was den für eine Sekunde glücklich macht, sondern was schaffe ich für Inhalte, wo Leute sagen, dafür zahle ich im Monat, keine Ahnung, 10 Euro Und das ist es mir wert. Das ist, glaube ich, eine Frage, die dem Online-Journalismus gut tun kann. Das Problem ist natürlich, das dann zu organisieren, dass die Leute sich trotzdem darüber austauschen können. Also so alles, was hinter der Paywall ist, ist dann ja wieder verschwunden. Ich kann nicht drauf verlinken, ich kann es nicht auf Twitter oder Facebook oder was einbinden. Aber diese Frage finde ich erstmal gut und ich hoffe, dass daraus wirklich dann auch so Nischenangebote entstehen. Aber ich sehe die auch gerade nicht.
Aber sind das nicht, also ich meine, so jetzt mal ganz blöde formuliert, ich weiß, dass Flatter, was ist eigentlich Flatter? Wie sieht Flatter für dich aus? Du hast doch sehr, sehr viele Leser. Nutzen deine Leser das? Du hast einen Flatter-Button da drin, ne?
Ja, es kommt, ich weiß jetzt auswendig nicht mal, wie viel da zusammenkommt. Das ist überschaubar.
Also eine grobe Hausnummer, 100 Euro? Oder?
Ja, okay. Ja.
Das ist ungefähr das, was
wir... Wie kommt denn eigentlich bei uns, bei dir raus?
So, flattert fröhlich, wenn man es hin und wieder mal erwähnt, dann wird es mehr.
Ja.
Also bitte jetzt
flattern. Ist doch auch mal so hier, ne? So irgendwie hier, hallo Leute, ich bin schwul.
Und flattert bitte. Und wenn ihr genug flattert, wenn 200 Euro zusammenkommen, dann erzähle ich euch sogar, was aus der Matratze von Max gehört ist.
Oh nein. Dann recherchierst du das mal
auch. Dann recherchiere ich das. Und bei 300 Euro gibt's die Matratze. So, genau. Da habe ich jetzt mal eins draufgelegt.
Nein. Also sag doch mal, wie viel kriegen wir denn zusammen?
Na, also ich man müsste es mal wieder aufbröseln.
Aber pro Monat kriegst du den mal rein.
Letzten, also die letzte, es war mal eine Zeit lang sehr gut, so um die 100 Euro, dann ist es so kontinuierlich geschrumpft so ein bisschen.
Okay.
Und jetzt waren es im letzten Monat, waren es mal wieder 125 Euro. Also das ist schon so,
das ist gut, doch.
Das ist okay, das ist so, also es ist nichts, wovon ich leben wollen müsste.
Ja, aber das Equipment hält sich dadurch.
Ne? Aber das Equipment, Hostingkosten und Essen und dann war es das eigentlich auch schon. Aber es ist okay, also es ist ein Hobby, was sich fast von alleine finanziert, wohingegen so, wenn man jetzt so an Tim Prittler hier, der podcastet, der verdient ja durchaus nennenswerte Summen mit...
Holgi auch übrigens.
Holgi auch, ja. Die durchaus in Richtung Gehalt kommen.
Also ich könnte davon locker leben.
Und also ist das nicht auch eine Form, um Journalismus zu finanzieren?
Ja, es reicht halt in der Regel nicht. Also es sei denn, man schreibt über Netbooks oder sowas. Es gibt jetzt Crowd-Reporter, die so Crowdsourcing-Journalismus in Deutschland versuchen. Die sind so ganz am Anfang, aber haben jetzt auch irgendwie die ersten paar Projekte finanziert.
Das ist dann so, wir würden gern darüber berichten, mach doch mal was oder wie. Oder
genau.
Finanziert uns das
vor. Genau. Mhm. Da ist auch, wie heißt es, Lobbyplug? Die sind da auch, versuchen auch da sich zu finanzieren.
Stimmt, da haben wir noch gar kein Wort drüber verloren.
Das müssen wir auch noch mal machen, ja. Kommt noch.
Genau.
Das ist halt alles mühsam. Also die Art der...
Wäre schon schön, wenn einem das jemand abnehmen könnte.
Ja. Ja, klar. Na, es ist auch die Frage, wie viel am Ende zusammenkommt und ob das reicht. Also das, man kann so leicht ja über Verlage schimpfen, aber es ist natürlich eine ganz tolle, also Content Mafia und alles, es ist natürlich eine ganz tolle Form auch gewesen über viele Jahrzehnte, genau das zu ermöglichen. Und wenn ein Verleger gesagt hat, hier, ich weiß hier, welche Teile mir das Geld bringen, aber ich weiß auch, dass ich das Geld dann auch an anderen Stellen ausgebe, wo es sich vielleicht nicht 1:1 rechnen würde, wo ich aber weiß, da kann ich jetzt irgendwie eine wichtige Recherche finanzieren oder keine Ahnung.
Aber wir sind jetzt noch bei der Gegenwart und du bist ja jetzt Spiegelautor, oder?
Ist
das richtig? Bist du fest angestellt beim Spiegel?
Nee.
Nicht? Achso, aber du bist freier Spiegelautor.
Ja.
Okay, aber das heißt aber schon...
Irgendwo außerhalb des Spiegels zu lesen?
Ja, 4 Wochen danach.
Ach, 4 Wochen danach, okay.
Ja.
Auf
Spiegel.de.
Auf Spiegel.de.
Dann im Archiv.
Also das ist ja immer noch alles rein.
Genau, nach 4 Wochen später ist es dann alles umsonst.
Weil ich würde gerne dafür bezahlen, aber es ist ehrlich, erstens ist es gedruckt und zweitens ist es dann doch ein bisschen viel Geld für einen Artikel von dir.
Ach, weiß ich nicht, 4 Euro könnte das, finde ich, schon wert sein, oder?
5 Euro, oder?
Nee, 4, glaube ich.
Echt? Ich dachte,
5. Nein.
Ach so, der...
Online kostet nur 4, oder was?
Also 5 sind es nicht. 5 sind es nicht.
Okay.
Und es ist zumindest, finde ich, so diese Web-App, also man kann das ja auch einfach im Browser lesen, dann für 4 Euro, glaube ich.
Okay.
Und das ist zumindest also sehr schön programmiert. Ich finde, das ist irgendwie gut zu nutzen. Aber
jetzt schalte ich hier das Dreckstelefon, das...
Ja, hast du denn da mal deine scheiß SMS gekriegt oder was?
Nee, ich habe diese SMS nicht gekriegt, aber ich habe Diana gesagt, sie soll warten, bis sie die SMS kriegt, dann soll sie mir irgendwie per Twitter Bescheid sagen und dann kriege ich das schon alles
mit. Genau, okay.
Aber die stehen jetzt draußen noch auf der Matratze.
Aber jetzt habe ich es ausgeschaltet.
Jetzt ist es aus.
Jetzt ist es auch weg. Das dauert offensichtlich nochmal noch ein bisschen.
Ja, das muss dann runtergefahren werden, der Stack.
Ach so, ne? Aber warte mal eine Sekunde noch zu diesem Geld. Das größere Problem, also das ist relativ mühelos inzwischen zum Beispiel den Spiegel einfach zu sagen, ich kaufe eine Ausgabe, um die online zu lesen. Es bleibt natürlich diese Hürde zu sagen, du musst das Heft kaufen. Du musst quasi, du kannst, wenn du einen Artikel von mir lesen willst, den kannst du sogar inzwischen direkt verlinken, auch hinter der Paywall, und kannst dann so die ersten drei Absätze lesen oder sowas. Aber du musst dann das ganze Heft kaufen. Und ich meine, das bleibt jetzt so, das ist jetzt so die nächste Hürde. Das ist so das, was die Musikindustrie vor, ich weiß nicht wie viele Jahren hatte, die sagte, aber das funktioniert alles nur, wenn wir bitte ganze CDs verkaufen wollen und wir wollen nicht, dass die Leute einzelne Singles kaufen können.
Ja, das ist Quatsch.
Ja, aber die Frage ist, ob das dem Journalismus am Ende gut tut, wenn du dieses Paket aufschnürst und sagst, Leute können das alle einzeln kaufen und zahlen vielleicht dann, keine Ahnung, 10 Cent. Was ist dann ein Artikel von mir? Wie viel würdest du zahlen für den Artikel aus dem Spiegel von mir?
Ist eine sehr interessante Frage. Das ist sicherlich auch eine Gewöhnungsfrage.
Ein bis zwei Euro würde ich dafür zahlen,
glaube
ich.
Echt? Okay. Aber es ist natürlich dann wieder die Frage, wenn du sehen kannst.
Ich sehe gerade jemand, der sein Honorar verhandelt.
Aber wenn du dann natürlich wieder siehst, für welche Artikel zahlen die Leute, und für welche zahlen die womöglich nicht, aber willst du dann, wenn du dann feststellst, die Leute wollen für die Syrien-Reportage gar nicht bezahlen.
Das hast du doch schon eh beim Online-Journalisten mit den Klickzahlen.
Ja, also ich wollte gerade sagen, das kann auch eigentlich nur besser werden im Vergleich zu jetzt.
Ja.
Also ich meine, wenn
was ich übrigens
ganz, ich habe schon das Gefühl, dass so Artikel, dass es so sehr darauf geht, in der Überschrift irgendwie möglichst
krasses
Thema und dann wird das auf Facebook massenhaft verbreitet.
Genau.
Und dann Twitter ist wieder die Leute.
Aber ich finde es ganz interessant, eine neue Praxis, die ich jetzt feststelle, die Piraten, und damit tun sie tatsächlich ausnahmsweise ihren Namen alle Ehre, jetzt machen, ist halt, dass sich immer, wenn ein relevanter Artikel über sie oder mit in Bezug auf sie irgendwie in den Medien vorkommt, dann und hinter einer Paywall ist, dann wird der halt irgendwo gepastebinned, ne? Also pastebinned, dieses, weiß ich nicht, da kann man also halt irgendwie anonym halt irgendwelche, genau, Christopher Lauer, das war zum Beispiel so eine Sache, habe ich halt gestern oder vorgestern schon den Artikel dann gelesen gehabt, bevor er dann irgendwie online war. Und dann zwar auch, glaube ich, mit einigen Spiegelartikeln, ich meine von der Mayritz, dieser Spiegelartikel über die Piraten.
Wobei der stand auch sehr schnell bei Spiegel Online, aber es kann natürlich sein, dass es immer noch.
Ja, genau. Also es war auf jeden Fall vorher schon, ging der schon als Pastebin rum.
Ich habe den als PDF zugeschickt bekommen von irgendjemandem.
Ja, das gibt's auch, ja.
Böse Raubkopierer, ja.
Ja, klar, aber das ist dann kannst du wahrscheinlich durchs Wasserzeichen vielleicht irgendwie gucken, wer das gekauft hat und dann irgendwie, keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, ist halt diese Praxis des Artikel-Paste-Bin-Raubkopierens greift um sich und das unterstütze ich.
So. Das unterstützt du. Nee, ja. Unterstützen tue ich das nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ja, da bin ich wieder mal alleine.
Aber ich kann dieses Dilemma auch nicht auflösen, weil, also ich unterstütze es überhaupt nicht, weil natürlich das nur so funktioniert, dass Leute dafür zahlen. Und andererseits kann ich aber total diesen Frust nachvollziehen, zu sagen, da steht irgendwie was Interessantes und man kann...
Etwas, was mich betrifft vielleicht, so auf so eine Art und dann irgendwie, ne?
Wobei ich finde, dass auch die Legitimation, das irgendwo einfach reinzukopieren, in dem Maße sinkt, in dem es leicht ist für mich, das zu kaufen. Also wenn ich die ich weiß gar nicht, wie es bei der FAZ jetzt ist, bei der Süddeutschen geht es inzwischen, dass ich ganz einfach die aktuelle Ausgabe der Süddeutschen oder von irgendwelchen Tagen vorher für... Weiß jetzt wieder nicht die Summe, aber für 1,50 oder sowas.
Für ein relativ kleines Geld.
Ja, kaufen kann. Und ich finde, also ich hätte jetzt eher eine Sympathie für diese Pastebin-Aktion, wenn man sagt, die einzige Chance, da dran zu kommen an diesen Artikel, wäre ein 3-Monats-Abo der FAZ abzuschließen. Was ja an vielen Stellen immer noch so ist, wenn du es lesen willst.
Ja.
Dann würde ich sagen, volle Sympathie. Aber in dem Moment, wo man eigentlich auch sagen könnte, Leute, dann kauft doch das Ding für 1 Euro, wenn es euch so interessiert. Verstehe ich zwar den Reflex, aber gutheißen kann ich den dann doch nicht.
Also meinem Informationsbedürfnis kommt das jedenfalls entgegen. Ja, das
wieder ein Stück Information, ohne 1 Euro auszugeben. Wobei das natürlich auch wirklich so dieses Fass aufmachen, so ich glaube, dass dieses Zeitungsdenken, wir haben hier, man holt sich morgens eine Zeitung, dann liest man die von A bis Z durch und sowas, das ist ja nun wirklich alles lange hinfällig. Das hast du ja gerade selber schon angedeutet.
Ja, aber das ist natürlich das verdammte Geschäftsmodell. Also natürlich kann ich mich hinstellen und sagen, Leute, guckt euch die Musikindustrie an. Das ging auch erst irgendwie gut, als dann iTunes kam und gesagt hat, sie nicht von wegen ganze Platte kaufen sollen die Leute schön einzeln 99 Cent. Aber ob da am Ende eine Summe bei rauskommt, von der die Verlage dann leben können, ist natürlich dann trotzdem die Frage.
Natürlich, das ist aber dass ich von der aktuellen Variante offensichtlich glauben, nicht leben zu können. Das ist ja.
Ja, zurzeit ist halt das Kalkül zu sagen, wir versuchen das so viel, also das Printmodell so lange wie möglich irgendwie zu retten und durchzuhalten.
Oder man macht ein Leistungsschutzrecht.
Ja.
Wir haben jetzt eine kleine Überleitung wieder.
Sehr gut. Ist mir gar nicht aufgefallen. Zu welchem Thema denn?
Schon wieder Altmaier. Ein Thema, das nennen wir einfach LSR. Das ist das Hashtag, mit dem das auf Twitter immer firmiert. Und du bist ja ein erklärter Gegner des Leistungsschutzrechts erklärt, in dem Sinne, dass du auch Mitglied beim Eagle bist. Beim
Unterstützer.
Unterstützer, ja, Mitglied, Unterstützer, das ist irgendwie ja.
Nö, das ist nicht irgendwie, ja. Also es ist nicht mehr, als dass ich sage, ich finde das gut, was die machen.
Okay. Okay, also bei Eagle.
Meine Unterstützung besteht exakt darin, dass ich diesen Button auf meiner Homepage habe und das damit.
Okay, gut, ja.
Und dass du für dafür 20.000 Euro im Monat bekommst, oder?
Aber das ist ja nur geheim.
Ach so.
Und dass sie halt auf ihrer Webseite wiederum halt Stefan Niggemeier ausweisen, als wir haben hier Stefan Niggemeier, ne? Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall eine bewusste Assoziation und das ist halt, das meine ich ja mit erklärter Gegner. Also
ja, da habe ich gar nicht widersprochen. Ja, genau.
Also auf jeden Fall das Leistungsschutzrecht, was ich übrigens sehr sympathisch finde, das ist jetzt nichts, wogegen ich mich jetzt wehren würde. Aber das ist ja momentan auch gerade wieder gegen in der Diskussion.
Oder gegen das Dagegensein?
Bin ich ein großer Freund von. Vielleicht machen wir mal ganz kurz einen Exkurs über die aktuellen Ereignisse, weil das überschlägt sich auch gerade wieder. Gestern war der Philipp Rössler bei ULD unter den Linden, UDL Digital, unter den Linden Digital, das ist so ein komisches Ding von E+. Wo er diskutiert hat mit irgendetwas und Mario Sixtus hat ihn dann dort direkt konfrontiert in der Fragerunde mit dem Leistungsschutzrecht und Philipp Rössler hat einerseits gesagt, dass es in seiner Partei und vor allem auch in seinem Ministerium oder nicht mit seinem Ministerium, aber irgendwie unter seinen Mitarbeitern ein bisschen rumort gegen diese Gesetzesinitiative. Andererseits meinte er, dass auch Google und die Verlage gerade in intensiveren Verhandlungen sind. Ich habe es gerade gelesen, die sind wohl gerade mit einem größeren Tross, sind deutsche Verlage oder Vertreter deutscher Verlage in Kalifornien.
Aber ich glaube, dass das ein Missverständnis ist
von
Rösler. Also nicht, dass die da sind, die sind da,
ja.
Aber halt auf so einer wir besuchen mal Kalifornien-Reise und womöglich reden die da auch miteinander, aber also da fand ich zumindest jetzt die plausibelste Erklärung, dass das wirklich einfach, dass Rösler da irgendwas falsch verstanden hat.
Also der Diekmann ist ja jetzt seit längerem schon, weißt du zufällig, was geht Diekmann, ne? Da seit, ich glaube, einem halben Jahr oder so in Kalifornien macht?
Lernen.
Aber ich meine, macht er irgendwas Offizielles dort? Oder?
Das ist das Offizielle. Irgendwie Kontakte knüpfen mit irgendwelchen Startups.
Wer ist denn jetzt gerade Chefredakteur bei Bild?
Wer ihn da jetzt vertritt, weiß ich gar nicht. Vermutlich Marion Horn und Alfred Traxler.
Mhm, okay.
Habe ich jetzt aber nicht. Aber müsste ungefähr hinkommen, doch.
Nicht der Blome? Ist der nicht auch Chefredakteur?
Der ist, glaube ich, Chef des Hauptstadtbüros.
Ah, okay. Na gut, auf jeden Fall bei Axel Springer rumort es und es gibt dann wohl, glaube ich, sogar eine Anfrage von dem Knüver, der dann per Twitter mal gefragt hat, den Käse, was die da gerade machen in Kalifornien.
Ja, die Antwort Käse war nix. Nix war die Antwort im Grunde.
Ja, hat dann durchaus auch gesagt, ja, sie reden mit Google auch. Allerdings eben nicht um eine, das war dann eben diese, das was Knüver gefragt hat, sie wollten jetzt nicht eine französische Lösung, die französische Lösung muss man dazu sagen, sie haben sich in Frankreich ja vor kurzem außergerichtlich geeinigt und auch darauf geeinigt, dass kein Gesetz kommt, mit einer ganz absurd geringen Summe, die irgendwie Google an Verlage zahlt und dann noch irgendwie eine Kooperation mit denen, dass die bei Google AdWords oder so irgendwie billiger Anzeigen schalten dürfen oder so ein Quatsch.
Ja, aber man dieser zweite Teil ist dubios. Also man weiß nicht so richtig, ob nicht da im Grunde der große Batzen drin steckt. Weil sonst die Summe wirklich erstaunlich klein wäre.
Ja.
Ne? Aber ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das eine Finte ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verlage und Google das in Deutschland auch wollen oder hinkriegen.
Jedenfalls, die Zeit wird knapp, noch vor der großen Pause diesen Gesetzesentwurf durchzupeitschen, ist gerade wieder runtergenommen worden von der letzten Tagesordnungspunkten, Das verringert gerade extrem die Chancen, dass dieses Gesetz jedenfalls noch in dieser Legislaturperiode durchkommt.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch das könnte durchaus ein Grund sein, warum die Verlage gerade nochmal irgendwie panisch halt solange die Drohkulisse noch irgendwie einigermaßen
glaubwürdig ist. Aber tut sie ja nicht mehr. Das ist ja, also umgekehrt funktioniert das Argument ja genauso zu sagen, warum sollte Google jetzt so einen Vertrag irgendwie mit denen schließen, wenn man sieht, dass das Gesetz vermutlich doch nicht kommt. Das war ja in Frankreich anders. Da hat ja der Präsident Hollande ein Ultimatum gesetzt und gesagt, ihr müsst euch bis hierhin einigen. Also von daher war da die Drohkulisse ganz eindeutig. Im Moment würde ich jetzt so als Beobachter von außen sagen, gibt es für Google gar keinen Grund in Deutschland, irgendwelche Verträge abzuschließen.
Aber sie werben jetzt in Taxis mit einem Spruch von Mario Sixtus.
Ja, und sie werben auch in Tageszeitungen und ich weiß leider nicht, wie viel, aber das sind also erhebliche Ausgaben, die Google da macht. Ich weiß und gar nicht.
Im Grunde genommen schon fast an leistungsschutzrecht sind. Ja, also.
Ja. Das soll mir auch sehr recht sein. Ich bin ja sehr dafür, wenn auf diesem. Ich finde auch, dass das Google gut ansteht, da in der Form die deutschen Verlage zu unterstützen.
Ja.
Ich frage mich eh, warum Google nicht viel mehr. Also ich glaube, dass das, was Google macht, wenn wir von Snippets reden und diesem Ganzen, worum es da geht, dass das absolut legal ist. Und dass es kein Gesetz geben sollte, dass das verbietet oder lizenzpflichtig macht oder irgendwas. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn man sieht, dass Google unfassbare Gewinne macht und es Zeitungen sehr schlecht geht, dass es Google gut anstehen würde und sei es nur so als PR-Offensive, in irgendeiner Form professionellen Journalismus in Deutschland zu unterstützen.
Und sei also die Zahlen durch Anzeigen.
Naja, und sei es durch Anzeigen.
Aber vielleicht das machen sie es ja auch in einer Form, die den Verlagen dann wieder nicht recht ist, indem sie einfach sich selber ein paar Journalisten einstellen.
Ich könnte mir einen guten Kompromiss vorstellen, den die Journalisten eingehen. Also sie begraben das Leistungsschutzrecht, aber dafür tut Google einfach so, als würde das Leistungsschutzrecht immer noch bevorstehen und einfach das ganze Jahr über Anzeigen gegen das Leistungsschutzrecht schalten.
Bin dafür.
Das wäre doch mal irgendwie.
Ja,
das
wäre das.
Aber jetzt, in allen deutschen Tageszeitungen.
Aber vielleicht steckst du ja da ein bisschen tiefer drin. Ich aus meiner Logik heraus halte es ja für aus Verlagssicht hinreichend dumm, ein Leistungsschutzrecht zu fordern. Also es mag sich vielleicht für ein paar große Verlage lohnen, aber für so kleine Verlage habe ich das Gefühl, die fliegen aus Google raus, weil per Gesetz müssen sie. Dann kommt Google und sagt, guck mal, jetzt können wir verhandeln darüber, dass sie wieder reinkommt. Und wenn sie Arschlöcher sind, ich meine, ich glaube gerade kleinere Verlage sind von Google abhängiger als umgekehrt.
Also die Logik der Verlage ist ja, dass Google als quasi Monopolist niemanden rauswerfen darf. Also das ganze Leistungsschutzrecht, diese ganze Taktik von den Verlagen macht nur Sinn unter der Voraussetzung, dass der nächste Schritt heißt, Google darf überhaupt niemanden aus dem...
Also, der ist ja schon gelegentlich mal angekündigt worden ist. Das hat Christoph Käser das, glaube ich, schon mal auch...
Ja, die sind da sehr offen. Das ist ja genau das Paradoxe. Die Verlage wollen einerseits Google zwingen, nicht Verlagsinhalte anzuzeigen, ohne vorher nachzufragen, ob sie dürfen. Yeah. Und im nächsten Schritt aber zwingen, niemanden aus dem, also sie zwingen sie zum Zahlen.
Ja, genau.
Also im Grunde genommen darum geht es. Die Dienstleistung abzunehmen, egal ob sie sie wollen oder nicht.
Ja. Ich finde, das ist auch tatsächlich genau das. Also,
ehrlich gesagt, rechtlich kann ich das nicht beurteilen. Also mir erscheint das gerade in dieser Kombination natürlich sehr abwegig. Aber mit so einem Marktanteil von, was sind es, 95% oder sowas für Google, ist schon natürlich auch richtig, dass man sich sehr genau anguckt, was dürfen die dann machen oder was nicht, einfach weil sie diesen Marktanteil haben.
Also es würde ihnen aber nicht darum gehen, diesen Marktanteil, also den Verlagen, diesen Marktanteil zu brechen, weil das könnten sie ja relativ einfach machen, indem sie sich einfach dagegen stellen, indem sie auf Google nicht mehr auftauchen, sondern nur auf Bing, könnten sie ja mit Microsoft den Deal machen und sich dafür ein paar Millionen zahlen lassen und dann sind sie halt auf Google nicht mehr und dann kann man ja gucken, ob die Leute dann Bing nutzen oder nicht.
Was ich übrigens an dieser ganzen Struktur irgendwie interessant finde, ist halt, dass es ein Raubrittertum ist. Und zwar über die einfache Metapher hinaus. Ne? Also Raubritter, das waren ja irgendwie verarmte Adelige, die sozusagen der Adel an Bedeutung verloren hat und dadurch auch an Geld verloren hat und da gleichzeitig das Bürgertum, aufstrebende Bürgertum irgendwie am Start war, dass die halt dann eben brandschatzend dann sich halt ihren Reichtum anders organisiert haben. Das heißt also mit anderen Worten, sie waren halt eine Institution, die an Bedeutung verloren hat, aber immer noch eine ganze Menge Macht hatte. Ne? Mhm. Und das Gleiche sehe ich irgendwie momentan mit Staaten, weil Staaten...
Mit Staaten?
Ja, mit Staaten. Staaten haben auch irgendwie sozusagen eine tradierte, wichtige Position, verlieren aber im, sag ich mal, gesamten Weltengefüge immer mehr an Macht. Ja, das merkt man halt irgendwie an vor allem gegenüber international agierenden Konzernen, weil die natürlich über Landesgrenzen und damit auch über Legislativen hinweg agieren. Und ich habe das Gefühl, bei dieser Leistungsschutzrecht-Geschichte oder auch bei anderen Geschichten geht es darum, halt die noch vorhandene Macht, aber gerade noch im Schwinden vorhandene Macht irgendwie nochmal zu nutzen, um dem neuen Empörkömmlingen nochmal irgendwie einen abzunudeln halt. Ne? Irgendwie nochmal, guck mal, da sind neue, die mit irgendwie an einem anderen Konzept herangehen und irgendwie jetzt die neuen Reichen sind, und aber wir haben halt immer noch die Macht im Hintergrund.
Aber dem Staat ist es doch an der Stelle relativ egal. Es sind doch die Verlage, um die es geht.
Jein.
Wobei sich der Staat gerade schon ganz ordentlich in die Bresche schmeißt, um den Verlagen da.
Absolut.
Das ist ja schon eine Allianz, also das kann man schon nicht anders sagen. Also,
ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Staat da im unmittelbaren Interesse, eigenen Interesse handelt, sondern schon über den Umweg, dass die Verlage sagen, aber wir sind doch die, die hier Steuern zahlen, die Arbeitsplätze schaffen, genau. Von deren positiver Berichterstattung ihr auch abhängt.
Also, aber das ist ja auch, also das stimmt natürlich auch ein Stück weit, also auf jeden Fall insofern, dass also dieses da kommt jemand, ein großer internationaler Konzern kommt von draußen und macht uns hier die Arbeitsplätze kaputt, TM.
Und lass uns mal gucken, was wir da rausschlagen.
Also das ist ja, gab ja in England, gab es ja diesen ganz großen Aufstand wegen Starbucks, weil Starbucks ja keine Steuern zahlt, so nach dem Motto. Und dass es einfach nun mal ganz massive Löcher offensichtlich in der englischen Steuergesetzgebung sind, die dazu führen und die auch Politiker durchaus abstellen könnten. Das wird in dem Fall dann außen vor gelassen, sondern stattdessen wird ein bisschen auf Starbucks eingeprügelt, weil die sind ja nicht von hier und zahlen trotzdem keine Steuern.
Aber die Diskussion finde ich schon legitim.
Nee, natürlich.
Also die kann man natürlich bei Google auch führen. Also Google zahlt ja auch hier praktisch keine Steuern, hat hier praktisch keine Arbeitsplätze. Das sind so Argumente, die natürlich dann von Springer in dieser Leistungsschutzrechtsdiskussion auch gebracht werden. Da finde ich die völlig fehl am Platz, weil das hat damit gar nichts zu tun. Aber diese prinzipielle Frage zu stellen, kriegen wir das eigentlich irgendwie hin, dass Unternehmen, die hier agieren, die hier auch tatsächlich ja Dinge, die hier geschöpft wurden, benutzen für ihr Geschäftsmodell, nochmal, also in Klammern, was ich legitim finde. Mhm. Aber finden wir nicht dann einen Weg, dass auch dann diese Gewinne entsprechend hier in irgendeiner Weise versteuert werden oder für Arbeitsplätze sorgen oder
ja,
was
auch das, immer. Aber da geht es ja eben nicht nur darum, irgendwie jetzt legale oder legitime Steuern, die jetzt für jeden anfallen würden, darum geht es ja eben nicht. Ne? Also ich habe mich zum Beispiel bei diesem Leistungsschutz, bei dieser Debatte in Frankreich, habe ich mich dann schon gefragt, was ist da eigentlich passiert? Ja, da ist halt sozusagen Google, die halt einfach so ein Konzept haben, mit dem sie Geld verdienen und damit eben auch gut Geld verdienen und sehr erfolgreich Geld verdienen, stehen sozusagen als eine neue Struktur dort, und eine andere Struktur, die halt national verwurzelt war und vor allem auch nationalsprachlich verwurzelt war, die darbt. Okay, das ist die Ausgangssituation, und dann sagt man, pass mal auf, wir in Zusammenschluss mit Verlegern, mit der Politik, drohen jetzt damit, dass wir ein Gesetz schaffen, ja, mit dem wir dir ganz doll wehtun, lieber Google, also gib uns doch mal Geld. Ja? Mhm. Und das ist das, was passiert ist. Auch wenn tatsächlich das, die Summe, die am Ende ausgetauscht wurde, halt irgendwie lächerlich war. Aber im Endeffekt war es halt wirklich ein Raub. Das war halt irgendwie, da kommt der reiche Mann kommt des Weges und wir springen auf die Straße und sagen, hier, jetzt wollen wir ja aber mal Geld, dass du hier vorbeikommst.
Naja.
Also doch, also so sehe ich das. Und das finde ich halt, das finde ich ganz interessant. Ich meine, das ist jetzt nicht, ich habe dann auch die Gegenargumente gehört, dass halt, ja, das ist ja nicht etwas Neues, dass man jetzt der Industrie sagt, entweder ihr macht eine freiwillige Selbstverpflichtung oder wir machen ein Gesetz. Das gibt's ja schon sehr häufig, diese Vorgehensweise. Aber da geht es ja immer um einen gesellschaftlichen Nutzen oder einen gesellschaftlichen Schaden, der angerichtet wird. Und das ist ja einfach nicht der Fall bei diesem Leistungsschutzrecht. Darum geht es ja gar nicht. Es geht tatsächlich nur darum, guck mal, du verdienst Geld, guck mal, wir verdienen kein Geld. Also gib uns mal von deinem Geld, und wenn nicht, dann machen wir ein Gesetz.
Und nee. Also natürlich ist das zentrale Argument des gesellschaftlichen Nutzens. Zu sagen, wir brauchen Journalismus, und wenn es jetzt Wenn es sich nicht mehr lohnt.
Wie weit das tragfähig ist, dieses
Gesellschaftsmodell. Finde ich, nein, finde ich ja auch nicht. Finde es ja auch am Ende nicht tragfähig. Aber das Argument ist natürlich genau das zu sagen, wir brauchen jemanden, der die Inhalte herstellt. Und wenn wir jemanden haben, der sie auffindbar macht, aber niemanden mehr, der sie produziert, haben wir gesellschaftlich ein Problem.
Na, und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass Google dann nächstes Jahr sagt, guck mal, wir haben hier 100 Millionen deutsche Arbeitsplätze investiert. Da, und wir sind auch wichtig.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube,
also momentan mit der Datenschutzreform glaube ich, dass sie sich eher aus Europa zurückziehen werden.
Nein, einfach nur um sagen zu können, guck mal, wir machen auch was.
Was, die wollen jetzt einfach irgendwie Schraubenfabriken hier aufbauen? Oder?
Die haben gerade in Frankreich 60 Millionen irgendwie hingedrückt, um einfach ein Problem weniger zu haben.
Ja, 60 Millionen, das ist halt
ja, so. Eben. Warum sollen sie nicht hier 100 Millionen nehmen oder auch 60 Millionen, um sich das Problem vom Hals zu halten?
Ja, einfach, wenn das geht.
Hätte man aber vielleicht auch schon mal machen können. Ne?
Wie viel haben mit die schlechtesten Lobbyisten hat, die man sich, was ja eigentlich eine gute Sache, also was ich ja ehrlich gesagt.
Wie viel haben sie denn eigentlich gegeben für das Google-Institut? Wie viel, da steckt auch nicht so viel drin. 30 Millionen oder
so. Irgend so, ja.
Aber das ist, ich finde es ja ehrlich, ich finde ja Google bis zu einem gewissen Grad sympathisch, weil es ist ja wirklich so eine Nerd, Firma zu einem so wir machen Dinge, also so wie die Borg, wir machen Dinge, die logisch sind und wenn irgendwas nicht in unser Prinzip und
du findest aber, die Borg sympathisch.
Ja, auch so eine Art schon, klar.
Du bist ja ein sehr außergewöhnlicher Star Trek-Fan.
Es hat wenigstens ein System im Gegensatz zu diesen anderen Leuten mit ihren Replikatoren genau. Und
also ich bin ja mal für die Borg.
Nee, aber einfach so dieses so aus der Perspektive, also so dieses, wie auch die Argumentation von seitens Google gegen das Leistungsschutzrecht gerade am Anfang ja geführt worden ist, so sehr stark auch so dieses, ja, aber dann braucht man noch ein System, dass wenn dann müssten die Verlage doch kennzeichnen, dass sie Verlagsangebote sind und sie können doch in der robots.txt und so. Das ist eine sehr, sehr technische Herangehensweise und die ich ja irgendwie, also so die, auch so ein bisschen so dieses Code is Law denke, die ich ja auch irgendwie ganz sympathisch finde. Und aber man muss einfach leider sagen, Google hat zumindest in Deutschland lange Jahre lang die schlechtesten Lobbyisten beziehungsweise gar keine gehabt, die man sich vorstellen kann und sind damit unglaublich, also in dieser Street View Debatte dieser unsäglichen, hätte man da mal 3,5 gute Presseerklärung rausgebracht.
Ja, aber ich glaube, es ist auch nicht nur die Lobby. Also ich bin gespannt, wann diese Stimmung in Sachen YouTube gegen GEMA mal umschlägt. Also da profitiert YouTube halt noch davon, dass sie den unsympathischsten Gegner der Welt haben.
Total.
Aber dass Google da, also YouTube da falsch spielt, finde ich, ist überhaupt gar keine Frage. Also zu sagen, man macht willkürlich, stellt man da diese Tafeln dahin und sagt, ja, das hier können sie sich leider nicht angucken, weil die GEMA ist schuld. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass es ist halt, man möchte da ungern jetzt auf die Seite der GEMA sich stellen.
Aber also die GEMA macht wirklich.
GEMA klagt da jetzt auch gegen diese Sachen.
Aber ich glaube doch zu Recht, oder?
Das ist die Frage. Also sie beklagen ja tatsächlich nicht irgendwie. Sie wollen ja nur eine Formulierungsänderung. Es ist wirklich eine Spitzfindigkeit eigentlich.
Na, aber es ist natürlich keine Spitzfindigkeit, wenn YouTube sagt, weil vielleicht die Verlagsrechte, also um die Verlagsrechte geht schon mal gar nicht. Und es gibt halt auch genug Beispiele, wo du irgendwie sehen kannst, dass Dinge, ich habe mir das bei irgendeinem Beispiel mal angeguckt, wo du in Deutschland diese Tafel kriegst, können sie nicht sehen wegen GEMA. Mhm. Die sind im Ausland auch gesperrt, aber weil es dann heißt, ist zum Beispiel Content von Universal oder irgendwas Urheberrechtsanspruch. Mhm. Also, dass die gerne, glaube ich, aus reiner Willkür auch diese GEMA-Sperren behaupten, um da so einen PR-Sieg davon zu tragen.
Also ich habe sowas Ähnliches auch schon gehört, aber ehrlich gesagt, das finde ich jetzt ehrlich gesagt noch alles ein bisschen zu dünn, die Faktenlage.
Also ich finde es jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, dass YouTube auch probiert in dieser Schlacht ein paar Mittel zu nutzen,
Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich habe da keine Evidenz für.
Ich habe auch schon gesehen, dass das auch in Deutschland schon dran stand, so dieses ist wegen Rechten von Universal. Ich fand es mal besonders witzig, als irgendwie auf einer offiziellen Sony-Fernseher-Werbeseite in der Mitte ein YouTube-Video drin war, was in Deutschland nicht gespielt werden durfte, weil der konnte Sony-Musik gehörte. Und das stand dann auch da.
Also man da sind an diesem Streit gibt es, glaube ich, auch nur Deppen. Also da möchte man auf der Seite von niemandem stehen.
Natürlich.
Aber ich glaube, dass YouTube da lange noch so und wahrscheinlich auch aber immer
nicht
noch...
Aber erst recht nicht auf der Seite von der GEMA, so dämlich, wie die sich anstellen.
Nein, aber ich glaube, dass YouTube noch so ein bisschen auch da als die Guten gelten, die in irgendeiner Weise für uns kämpfen.
Aber das ist doch auch logisch. Ich meine, das ist ja sowas, was ich auch bei den Verlagen und gerade auch bei den ganz besonders bei den Musiklabels, jahrzehntelang waren die Musiklabels waren die, die uns den Content gebracht haben. Wir haben hier eine CD gemacht, bitte gib uns Geld und wir geben dir den Content. Und plötzlich werden sie zu denjenigen, die verhindern, dass du auf den Content zugreifen kannst. Und jetzt sind YouTube, natürlich bin ich auf der Seite von demjenigen, der es mir geben will. Ist doch sehr naheliegend.
Ja, aber dann sind wir jetzt auf dieser Pastebin-Ebene, ne? Also zu sagen, Hauptsache ich krieg den Stoff.
Naja, also erstmal Impuls. Also
ich brauch die Stoffe.
Apropos.
Ohne Lauer.
Apropos, gib mir mal zum Bier. Ohne meinen täglichen FAZ-Lauer kann ich doch nicht mehr
kommen. Genau.
Ja, Mann.
Natürlich funktioniert das.
Ja, ich brauche jetzt, das wäre doch mal eine geile Sache. Jeden Tag ein Pastebin veröffentlichen, wo drin steht Pferd.
Kannst du auch vielleicht abonnieren, als einfach so.
Du musst auch einfach den Lauer jetzt einfach raubkopieren und dann einfach ein Pastebin Pferd.
Ja, aber also sie haben es natürlich, sie haben es da wesentlich, YouTube hat es da leicht auf der tendenziell guten Seite zu stehen oder auf der gefühlt guten Seite zu stehen, weil sie bieten einem was und die GEMA sind halt die bösen Idioten, die es einem wegnehmen wollen.
Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob das irgendwann mal umschlägt, weil ich glaube, also jenseits dieser rein emotionalen Ebene, da kriege ich das Zeugs, um dafür zu bezahlen, gibt es da, glaube ich, genug Grund daran zu zweifeln.
Naja, aber gerade so die GEMA, die stellt sich ja in dem Bereich nun wirklich hinreichend dämlich an. Muss man einfach, also ich meine, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, dass sie jetzt die Clubs gegen sich auf die Seite gebracht hat, weil die alle wollen, dass jetzt Space Night vom Bayerischen Rundfunk, also den Bayerischen Rundfunk unterstellt nun wirklich nicht eine Anti-GEMA-Agenda zu fahren, dass die das einstellen wollten wegen der GEMA-Gebühren und das jetzt mit Creative Commons Lizenz.
Ja, aber das ist doch super, das ist doch gut ausgegangen.
Oder? Außer für die GEMA, die halt höhere Gebühren wollte und jetzt doof dasteht. Also die ist nochmal geschafft hat mit negativen...
Ja, also für ihre eigene PR war das auf jeden Fall dämlich. Aber also ganz, ja. Aber ganz interessant, ich finde, über Lobbyismus wollte ich auch nochmal mit dir reden, weil du hattest vor ein paar Monaten einen Spiegelartikel zumindest mitgeschrieben über Google und Lobbyismus in Berlin. Mhm. Wie groß war dein Anteil dabei?
Schon die Hälfte oder sowas, ja.
Okay, gut, ja. Wie entsteht so ein Spiegelartikel mit mehreren Autoren? Setzt man sich da zusammen einen Raum und schreibt den? Oder
hat man ein Pastebin,
schreibt man sich ein Telefon an?
Ein Pirate Pad? Oder?
Genau, hat man so
Pirate Pad? Nee, meistens gibt es einen dann, der das Stück quasi zusammenschreibt und die anderen liefern zu. Und schicken dann Rohmaterial, was dann der eine irgendwie da einpflegt oder
so. Ich habe keine Ahnung, wo es reinpasst, aber in diesem Absatz habe ich eine hübsche Formulierung drin oder wie? Oder...
Ja, meist ist es ja aufgeteilt nachdem, wer hat mit wem gesprochen oder wer hat sich um welchen Aspekt gekümmert und der schreibt das dann alles auf und das ist dann die Zulieferung und dann gibt's einen, der das dann zusammenschreibt und da dem Ganzen eine Form gibt.
Ja, also ich fand den in dem Sinne ein bisschen komisch, weil der Artikel in einem Ton geschrieben wurde, das halt so einem, so als hätten... als würden dort irgendwelche Dinge aufgedeckt worden sein. Und das sind irgendwie, das waren halt alles Aktivitäten, die sehr, sehr öffentlich stattfanden. Also meines Wissens. Also ich kann natürlich sein, dass ich auch in dieser Filterbubble bin. Ich war auch an manchen diesen Aktivitäten durch dieses Collaboratory, war ich auch sogar beteiligt und habe halt viel davon mitbekommen. Ne? Mhm. Und dementsprechend habe ich dann halt einfach sozusagen Dinge gelesen, die ich jetzt so für mich ganz allgemein bekannt waren und keineswegs irgendwie verheimlicht waren oder so, aber dann in einem Ton mir präsentiert wurden, als ob jetzt aufgedeckt wurde, wie Google jetzt hier mit seiner großen Lobbystrategie heimlich die Bundesrepublik unterminiert. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Und dann das Zweite, was mir aufgefallen war, und deswegen habe ich auch nochmal wegen dieser Eagle-Geschichte nachgefragt. Eagle ist ja zum Beispiel unter anderem auch eine von den Dingen, die von Google mitfinanziert werden.
Ja.
Und da hätte ich zum Beispiel jetzt mir von dir an dieser Stelle gewünscht, dass du deine Unterstützung als Eagle-Unterstützer da irgendwie disclaimst oder sowas.
Völlig richtig. Das Problem ist, Also, ein Schritt davor noch. Ich glaube, dass es im konkreten Fall eher dazu geführt hat, dass ich gegenüber Igel noch kritischer war als sonst, weil ich das durchaus auch heikel finde, die Art, wie die so unter der Hand gesagt haben, also die haben ja eine Liste von 50 Unterstützern und einer von den 50 gibt's übrigens Geld. Und das ist Google, da steht aber nirgends. Mhm. Also steht alles so als Unterstützer da. Also ich glaube, dass ich dadurch, dass ich da als Unterstützer stehe, dass ich eher noch kritischer war, als dass ich die jetzt irgendwie, dass ich das schön gewaschen hätte. Aber das Problem ist einfach, dass es diese Kultur nicht gibt. Im Grunde hätte man unter diesen Artikel schreiben müssen, Stefan Niggemeier unterstützt Igel, Sven Becker, mit dem ich das geschrieben habe, aber nicht. Also wie hätte dieser Satz gelautet, wenn man den da drunter schreibt?
Einer der Autoren, in Klammern Stefan Niggemeier, ist öffentlicher Unterstützer der Initiative Igel.
Dann hätte im Grunde aber auch noch der nächste Satz dahin gehört. Der Spiegel ist Mitglied im VDZ und unterstützt, also Zeitschriftenverlegerverband, und der wiederum unterstützt ein Leistungsschutzrecht.
Das finde ich auch gut gewesen. Finde ich auch gut, wenn das dabei gestanden hätte.
Ich glaube auch, dass das besser gewesen wäre. Es ist nur
unter
so
jedem Scheißartikel das Leistungsschutzrecht stehen, aber ja.
Aber ich will das gar nicht ganz wegwischen. Das ist einfach sehr fremd, das da hinzuschreiben. Und deswegen ist die Schwelle relativ hoch, das zu machen, weil es plötzlich wirkt wie so ein großes Warndreieck, was aber in Wahrheit wirklich unter vielen Artikeln in irgendeiner Form stehen müsste. Mhm. Aber ein Problem ist es ohne Frage. Mhm. Und ich würde jetzt auch nicht jede Formulierung in dem Text verteidigen. Ich glaube nicht, dass es jetzt so sehr daherkam, als wäre das alles neu. Ich glaube, ich hätte, wenn ich das alleine geschrieben hätte.
So ein paar Dinge, wo ich mich auch gedacht, also sie residieren jetzt irgendwie an der unter den Linden, wo praktisch alle Lobbyisten
residieren. Und der Spiegel auch.
Ja, und der Spiegel auch. Und also das ist halt so.
Ich hätte das, wenn ich das alleine geschrieben hätte, anders geschrieben. Ich war dann aber auch ein bisschen verblüfft bei der Recherche, also zum Beispiel dieses Ganze, wie ich finde, dann doch Desaster, um dieses Collaboratory Urheberrecht mitzukriegen, was wirklich irgendwie nicht sauber ablief, sondern was wirklich irgendwie am Ende das Ziel hatte, einen Bericht vorzulegen, mit dem Google dann auch gut leben kann.
Ich kann mich nicht, ich war in dieser Initiative nicht drin. Ich wusste, dass es in dieser Initiative sehr viel Ärger gab. Mhm. Ich habe das jetzt.
Was auch kein Wunder ist.
Ja, was kein Wunder ist. Ja. Das habe ich mir auch gedacht eben, ne, bei dieser Initiative, weil dort die Positionen sehr, sehr viel unvereinbarer sind. Ich war jetzt in dieser Initiative Privatheit und Öffentlichkeit, in der es durchaus auch sehr unterschiedliche Positionen gab, aber wo man wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau miteinander geredet hat. Also das und dann auch einvernehmlich zu einem Text fand und so. Also
ich, wie gesagt, ich will da gar nicht jede Formulierung verteidigen. Ich konnte da unterm Strich mit leben. Was mich viel mehr ärgert, ist, dass es tatsächlich nicht ich formuliere das jetzt mal vorsichtig, mir nicht gelungen ist, einen Artikel in den Spiegel zu bringen, der die Lobbyarbeit der Verlage thematisiert hat.
Hattest du probiert?
Ich will da jetzt ungern ins Detail gehen, aber es ist jedenfalls kein solcher Artikel erschienen.
Okay, ja.
Und das finde ich problematischer. Dass der Spiegel ohnehin, ob man das jetzt mag oder nicht, aber einen bestimmten Tonfall hat und eine bestimmte Art, Dinge anzugehen und bestimmte Themen. Das ist irgendwie so, das ist, glaube ich, auch in dem Sinne ist diese Google-Lobby-Geschichte auch einfach eine ganz klassische Spiegel-Geschichte, wie der Spiegel an sowas rangeht. Hm. Ich wünschte mir halt, dass es auch dann eine Lust sogar gäbe oder ein Gefühl für eine Notwendigkeit, sich dann mit dem Gebaren der Verlage auch auseinanderzusetzen.
Ja, genau, das ist eben die Sache. Wir reden viel über Lobbyismus und über die Notwendigkeit von Transparenz im Lobbyismus. Jetzt gibt es halt ein neues Projekt.
Ich wollte gerade nur mal zwischen, ich habe festgestellt, das erste nicht lizenzierte Lauermaterial ist auf Pastebin gelandet.
Echt? Pferd? Ja.
Okay, super.
Woher wusstest du das?
Ja, habe ich jetzt was geraten?
Unglaublich.
Unglaublich.
Ja, unglaublich. Dieses Pastebin, das hat praktisch alles. Ja? Das ist einfach alles da.
Aber du hast ja noch so ein anderes Medium, was keiner kennt, zu dem du eine erstaunliche Faszination empfindest. Fernsehen nennt sich das.
Mm. Ich wollte jetzt gerade über Lobbyplug reden.
Aber lass lieber über Fernsehen reden.
Okay. Na gut, okay.
Ich glaube, ich wollte drauf.
Ach, das war jetzt schon die Frage quasi.
Das war, ich
dachte, was habe ich zu meiner Verteidigung zu sagen?
Ich wollte erstmal aufbrechen. Ich wollte dich erstmal hier aus dieser ganzen armen Google-Lobbyismus nochmal rausholen. Jetzt sei mir mal ein bisschen
dankbar. Fernsehen, dafür. Ich gucke gerne Fernsehen.
Du guckst gerne Fernsehen. Du hast einen Fernseh... Blog
gehabt.
Gehabt, genau. Das gibt's nicht mehr.
Nee, das habe ich mit Per Schader zusammen für die FAZ gemacht und Per macht das jetzt alleine und inzwischen auch nicht mehr für die FAZ. Sondern auf Ulmen TV, lustigerweise.
Ulmen TV ist ja auch mittlerweile im Auge des Shitstorms, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, aber nur gewollt, glaube ich.
Ja.
Ist das Christian Ulm?
Ja.
Und der macht jetzt online, schon lange.
Also der macht doch schon länger online, hat eine eigene Online-Plattform da, ja.
Ja. Und hat da offensichtlich ein bisschen Geld. Und du guckst so abwegige Formate wie, das hatten wir jetzt schon, Dings,
den Dschungel?
Das da für Os,
nee. Ach so, ja.
Und jetzt genau auf den...
Nicht
auf den
Oslo. Oslo ist ja jetzt schon...
Ach so, Malmö. Heißt das nicht jedes Jahr Oslo?
Malmö. Nein,
das heißt nicht jedes
Jahr Oslo. Malmö, fast dasselbe.
Ja, ist auch irgendwo so ein Land, oder? Woher kamen die letzten Gewinner?
Wenn es in Malmö ist, wo ist
Malmö? Ahnung.
Schweden.
Schweden, okay. In Schweden.
Ein Aberland.
Haben die Deutschen jetzt eine Chance?
Ach, es hat jeder immer eine Chance, aber ich glaube nicht, dass wir da gewinnen.
Hättest du diese lustigen Bläser besser gefunden, von denen ich nur gehört habe, dass sie existieren, ja. Aber nie, weil ich heterosexuell bin, nie.
Die sind aber auch ziemlich heterosexuell, die Bläser.
Aber sie wären trotzdem besser gewesen. Wären auch so eine.
Ja, das wäre halt viel lustiger gewesen. Jetzt geht da halt so ein Dance-Act dahin und die ist in gewisser Weise Profi und wird da irgendwie professionell mit umgehen und diese komischen Bläser wären halt ein lustiger Kulturschock gewesen. Ja.
Hast du noch Kontakt zu Lena?
Nein, naja, nee, aber hatte ich jemals Kontakt zu Lena? Also was heißt Kontakt
haben? Also wenn man eure letzten Interviews gesehen hat, ja, da dachte man schon, ihr seid ja irgendwie die besten Freunde und so.
Nö, Lukas hat ein bisschen mehr Kontakt noch. Der hat sie jetzt auch in Hannover beim Vorentscheid nochmal getroffen und da gibt es auch ein schönes Foto von den beiden. Und ich habe sie aber nicht mal direkt getroffen, nee.
Okay, gut. Aber sie ist ja auch in Berlin, oder?
Nee, die ist in Köln, lebt die eigentlich.
Okay.
Wollte ich gerade einladen?
Nee, ich hatte mal dieses Durch die Nacht mit, hast du das gesehen mit Lena?
Ja, und Kasper.
Genau, Kasper, ne? Ja, genau. Wie spricht man denn Kasper?
Kasper.
Um wen geht's?
Kasper. Lena Meyer-Landrut.
Ja, weiß. Okay, ja. Das weiß ich. Die deutsche.
Und Kaspar, das ist auch so ein Rapper, ist das, glaube ich.
Ah, okay.
Und die beiden, also das war eine der misslungensten Folgen Durch die Nacht mit, die ich gesehen habe, oder?
Ich weiß nicht, warum.
Ich habe jetzt nicht so viele gesehen, insofern.
Also. Ja, aber die hatte ja dadurch, dass es so ein bisschen spröde war, hatte die ja ihren Reiz. Also dadurch, das ist nicht so.
Man muss halt sagen, dass Lena dort extrem unsympathisch rüberkam.
Nee, muss man nicht sagen.
Also ich fand schon. Also sie war extrem unentspannt.
Ja, aber ich fand, das hatte auch seinen Reiz.
Das hatte seinen Reiz?
Ja.
Okay. Naja,
und
also,
sie ist, aber
kennst
sie ist
du halt das Format Durch die Nacht mit?
Nee.
Das ist ein ziemlich geiles Format. Also
okay.
Die setzen im Grunde genommen zwei Prominente in die, das wird redaktionell ausgesucht, setzen sie zusammen in ein Auto und jeder darf, glaube ich, mehrere Stationen vorgeben, wo die dann hinfahren und dann halt eine Nacht lang mehrere Stunden halt in einer bestimmten Stadt unterwegs sind und dann zeigt der eine dem anderen was und dann unterhalten sie sich dabei und das Ganze wird dann halt zusammen als Sendung veröffentlicht.
Und Arte.
Auf Arte. Und das sind oft interessante Begegnungen. Also unter anderem unser gemeinsamer Freund Kai Diekmann ist dort mit
unserem ebenfalls gemeinsamen Freund
Henrik Broder zusammen gefahren. Das war und ich habe wirklich echt gedacht, so wow, in der Sendung schafft es Diekmann wirklich sympathisch rüberzukommen.
Auch da gehen die Meinungen auseinander.
Aber ist es möglich, neben Bruder nicht sympathisch zu sein?
Naja, also auf jeden Fall.
Berechtigte Frage. Wie sind wir da jetzt? Also über Lena, ja.
Ja, und Lena mit Dings, und es gab verschiedene andere, die alle sehr, sehr, nicht alle, aber einige davon sind sehr, sehr sehenswert.
Aber ich wollte ja eigentlich aufs Dschungelcamp tatsächlich so ein bisschen hinaus. Du bist ja großer Freund vom Dschungelcamp,
ne? Ja, ich das guck ist das so, sehr gerne.
Du guckst das sehr gerne. Ich hab mir damals, ich probiere jetzt gerade die Pirouette zu drehen, dass ich Trendsetter war, aber trotzdem nicht Mainstream. Ich habe mir die erste Staffel irgendwann mal angeguckt. Wirklich mit sehr, sehr großer Begeisterung, damals noch mit meinem ungefähr 5 Kubikmeter großen digitalen Videorekorder habe ich die dann jeden Abend, kann die jeden Abend, ich weiß nicht, habe ich sie auf jeden Fall immer aufgezeichnet und mir angeguckt und war da großer Fan von und habe mich, ich und das Fernsehen, wir haben uns in der Zwischenzeit auseinandergelebt und jetzt habe ich...
Du bist für das Fernsehen gestorben.
Genau.
Ich bin für das Fernsehen gestorben.
Das Fernsehen hat sich von dir abgewendet,
jetzt,
Max.
Das kann mich jetzt mal. Und habe neulich mal wieder mit Freunden zusammen das Dschungelcamp geguckt. Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung für mich gewesen, wie andere Leute vorm Internet sitzen. Das war so, einer saß da und hat die Fernbedienung. Sobald eine Werbepause kam, wurde der Sender gewechselt. Dann wurde Super RTL geguckt, wo die lustigsten Home-Videos seit 200 Jahren kamen, die wirklich Anfang der 90er gedreht worden sind. Da waren so Jahreszahlen teilweise unten eingeblendet, so mit in den Videos drin.
Ups, die Pannenshow.
Genau, und das kommt sonntagsabends auf Super RTL, wo ich mir denke, okay, dagegen ist YouTube wirklich anspruchsvolle Unterhaltung.
Ich habe morgen nochmal in deinen Blog gucken, wo ich eigentlich, ich habe gerade geschrieben, eine lange Hymne auf Ups, die Super Pannenshow, die morgen auf RTL wieder losgeht. Also quasi das gleiche Format auf RTL.
Ui. Bringen die neuere Aufnahmen oder bringen die auch nur die?
Unwesentlich. Aber als ob das nun, als ob es einen Unterschied macht, ob das Kind irgendwie 2002 oder 2011 von der Schaukel gefallen ist.
Ja, das eine hat wenigstens noch ein bisschen journalistische.
Genau. Kind von Schaukel gefallen. Hier exklusive Bilder.
Nein.
Aber
nein.
Es war echt lieblos gemacht. Es war auch
war so ein
Sprecher, der obendrauf wirklich billig zusammengetextete Scheiße draufgequatscht
hat. Dann war es nicht Upsi Pancho.
Super RTL, wie gesagt.
Ja, da heißt es Upsi Pancho.
Aber es fing 20 Uhr an und ging bis 23 Uhr oder irgendwie so. Also wir haben noch im Programm nachgeguckt, wie lange die Scheiße jetzt noch läuft.
Okay.
Es war echt lang. Und dann war ich eben schon mal allein mit der Schnittgeschwindigkeit, mit der Senderwechselgeschwindigkeit massiv überfordert. Und habe dann diese Sendung gesehen ohne Dirk Bach, was es jetzt noch schlechter gemacht hat. Also nicht, dass Dirk Bach schlecht wäre, aber es sind, wenn Dialoge, von denen ich das Gefühl habe, dass sie für ihn geschrieben werden, von jemand anders vorgetragen werden, dann ist das irgendwie doof. Aber irgendwie war das... Wie kann man sowas gut finden?
Ich versuche jetzt Wochen, nachdem diese Diskussion überall anders geführt wurde, nochmal die nötige Leidenschaft zu entwickeln.
Oh.
Also,
danke.
Also, eine Hälfte des Reizes ist natürlich ein platter, voyeuristischer, ich gucke irgendwie Leuten zu, wie sie sich blamieren, wie sie sich zum Deppen machen, wie sie scheitern, wie sie voller guter Vorsätze dahingehen, wie sie sich oder anderen was vormachen. Also, natürlich ist ein großer Teil ein ganz primitives, voyeuristisches
Und das finde ich auch nicht schlimm, weil das ist der Grund, warum unsere Sendung gehört wird auch.
So. Okay. Dazu kommt aber beim Dschungel, dass diese Sendung, um diesen schrecklichen Satz zu sagen, einfach gut gemacht ist. Dass die wissen, wie man Sachen zusammenschneidet.
Hier ist der Unterschied.
Ja, genau. Vielen Dank.
Was? Hier ist der Unterschied
zu dem ersten Reden.
Es ist gut gemacht.
Es ist eine Sendung, die, glaube ich, wie keine andere Sendung, und zwar nicht nur im Privatfernsehen, sich ihrer selbst bewusst ist, die ironisch mit der Situation an sich umgeht, die ja nicht ernsthaft so tut, als wären da unten Stars im Dschungel, sondern die das die ganze Zeit auch thematisiert, dass das Leute sind, die aus einer gewissen Verzweiflung überhaupt in diese Sendung gegangen sind. Ich finde die Texte extrem lustig. Ich finde auch, dass die Sendung, ich kann die auch gucken als so ein psychologisches Experiment. Also so diese Standardsituation, du hast dann die Kandidatin, die bei der Dschungelprüfung ist, unfassbar versagt, sich total scheiße anstellt und dann zurücktappst ins Dschungelcamp und den Leuten erzählt, wie das gerade war. Und du ihr zugucken kannst, wie sie also zur Hälfte denen was vormacht und zur anderen Hälfte das aber selber inzwischen schon glaubt, dass es so war. Und die sagt, ich war super, ich habe mich so angestrengt und mehr war nicht drin. Und es hat wirklich für mich auch so was von so einem Experiment, wo man Leuten dabei zuguckt, wie wir alle sind. Da hat das jetzt auch gar nichts von herablassend auf diese gescheiterten Stars herabzugucken, sondern ich glaube, es ist wirklich so ein Einblick, wie Menschen miteinander umgehen. Und das kann man da wunderbar sehen auf eine, ich würde sagen, lehrreiche Art.
Ich fand das ja sehr interessant. Malte Welding war ja in der Grimme-Kommission.
Nein, hätte es sein sollen.
Hätte es sein sollen, genau. Hätte sein sollen in der Grimme-Kommission. Und zwar direkt auch für den Bereich Unterhaltung, in dem dann ja tatsächlich das Dschungelcamp nominiert wurde. Was dann ja der Skandal war. Ne?
Yeah.
Und er hat sich dann öffentlich auf Twitter, nicht auf Facebook. Auf Facebook hat er sich dann vehement distanziert von dieser Entscheidung und nochmal betont, dass er ja zwar immer noch drinsteht als als Juror, aber wegen des Kindes, das er ja geboren wurde, herzlichen Glückwunsch Malte an dieser Stelle, ja.
Falls es einfach Verwirrung geben sollte.
Also wegen Stefan Niggemeiers
Kindes. Geboren im Jahre Null.
Nee, aber nein, wegen seines Kindes. Ja, wegen seines Kindes.
Das begab sich aber zu der Zeit, dass... genau.
jedenfalls hat er sich dort vehement distanziert und von dieser Entscheidung. Unter anderem Lukas ist ja in dieser Kommission unter anderem und ich glaube, wer noch?
Per
ist auch drin. Ne? Also du hast ja praktisch schon deine Leute da drin
installiert. Ich habe meine Leute da drin installiert, genau so ist es. Und mein, das hat auch irgendjemand geschrieben, mein Meinungsmonopol, Kritikmonopol oder sowas zu festigen.
Genau, und dann Kritikmonopol hat Stefan halt seine Brigade da reingeschickt. Und die haben dann auch prompt auf Maltes, genau, delivered und auf Maltes Artikel dort reagiert. Unter anderem auch, und dieser Autor, der
Jens Oliver Haas,
der auch bei dir schon mal bloggen durfte.
Ja.
Jedenfalls,
hier tun sich ja Abgründe auf, wusste ich ja gar nicht.
Über Franz Josef Wagner, ganz großartig übrigens, ja.
Ach, der besoffene Artikel?
Ja, genau.
Der
ja,
war
ja
gar nicht von dir?
Nee.
Den fand ich ja nur so mittel. Den fand ich tatsächlich nur so mittel.
Echt? Ja. Ich fand, er war schon sehr gemein, aber ich fand ihn auch sehr gut.
Es war nur ausschließlich Alkoholismus, das fand ich so ein bisschen, naja, egal.
Na, jedenfalls, ich fand auf jeden Fall diese Diskussion dann sehr interessant, weil sie auch auf einem schönen Niveau stattfand.
Also okay.
Und
Facebook, wir sind gerade nur bei Facebook.
Genau. Und diese Facebook-Diskussion, die finde ich, die sollte man nochmal verlinken. Hallo Shownotes.
Aber das ist, also um einen kleinen Rückgriff auf was zu machen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich fand auch, die Diskussion war am Anfang total verkorkst und irgendwann, wo man eigentlich denken konnte, da passiert jetzt überhaupt nichts Gutes mehr, nahm die so eine Wendung, dass plötzlich Leute wirklich miteinander geredet haben und Jens Oliver Haas auch in einem Maße, fand ich, ehrlich und auch schonungslos gesagt hat, worauf er stolz ist bei dieser Sendung und worauf er aber auch nicht stolz ist. Mhm. Und das war so toll, das da zu lesen. Und ich dachte aber, in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel Copy and Paste machen würde und das in meinen Blog stellen, kriegst du sofort so eine Mediendynamik. Dschungelautor distanziert sich von RTL oder sowas. Du nimmst das sofort raus aus so einer Konversation, wo das funktioniert. Wo, wie gesagt, ich da auch gesessen habe und dachte, wow, cool. Aber sobald du es jetzt in so einen Medienmechanismus reinwirfst, und ich fürchte, dass mein Blog da schon dazugehören würde, skandalisierst du es und
also ich habe ja diese Diskussion nochmal gescreenshottet und dann auf Twitter geteilt, weil einige Leute sich beschwert haben, dass sie, weil sie keinen Facebook-Account haben, da halt einfach nicht partizipieren können, ne?
Ist dann auch irgendwie doof.
Paywall. Ich frage mich dann aber
Privacy Paywall.
Das ist dann halt echt diese Frage, finde ich irgendwie. Warum muss man so etwas auf Facebook aushandeln? Was halt
muss man ja
so
nicht. Ich hatte sich einfach ja da ergeben. So eine,
ja, genau. Was? Das, warum schreibt dann nicht Malte dann Artikel in seinem Blog zu? Hätte sich auf, aber das ist die Frage. Hätte sich in seinem Artikel die gleiche Diskussion entsponnen?
Weiß ich nicht. Ich glaube wirklich, dass es so dadurch, dass es halb privat war. Also es war ja nicht wirklich privat. Ich glaube, es ist auch nicht. Ich glaube, es ist öffentlich. Nö, ne?
Ja. Also grundsätzlich schon. Aber man kann sich, glaube ich, das tatsächlich nicht angucken, wenn man keinen Facebook-Account hat.
Gut. Aber es wird geführt in so einer Art, wie man sich, glaube ich, abends um 11 an so einer Bar auch unterhalten würde. Ja. Und nicht mit dem Gedanken, dass das am nächsten Tag transkribiert dann irgendwo.
Genau.
Nein, aber ich glaube wirklich.
Malte, du kannst dieses könntest ein Dirndl ausfüllen.
Aber ich glaube, dass weder die Auswüchse, weil das war zwischenzeitlich auch sehr heftig, woanders so schlimm gewesen wären, aber auch am Ende das ehrliche Bekenntnis von allen Seiten, so und so sehe ich das wirklich.
Naja.
Ja.
Ich fand das auch eine sehr, sehr schöne Diskussion. Also hat mich.
Ich habe offensichtlich das Ende nicht mitbekommen, weil als ich das letzte Mal da gelesen habe, war es noch in wildesten Beschimpfungen. Und so.
Was noch für den Dschungel spricht, was man diesem Format auch nicht zutraut, ist, dass es wirklich den Leuten die Möglichkeit gibt, also den Kandidaten, sich zu verändern, aus ihren Klischees auszubrechen, anders zu sein, als man erst denkt. Natürlich ist das wird total auf Klischee gebürstet und es hat aber wirklich
haben
jeder...
Haben Sie die Chance?
Ja.
Oder kann ich die Redaktion nachher das alles so zurechtschneiden, wie sie mag? Das ist doch, also die Geschichte entsteht doch eigentlich erst im Schnitt, oder?
Na, ich glaube nur zur Hälfte. Also natürlich ist das inszeniert dadurch, dass im Schnitt Sachen übertrieben pointiert werden. Aber man kann in ganz vielen Staffeln an ganz vielen Personen sehen, dass die ausgebrochen sind. Diese Claudel hieß sie, glaube ich. Die am Anfang heißt. Klar und über lange Zeit, also Soap-Darstellerin, die über lange Zeit auch so da gecastet in der Rolle war als die Langweilerin, ist am Ende auf Platz 3 gekommen und zwar einfach, weil Leute irgendwann entdeckt haben, ey, die ist sympathisch, die ist nett, also mag ich. Joey, heißt er Joey?
Der ist Sieger? Der aktuelle?
Ja.
Ich glaube, der hieß Joey, ja.
Gerade jetzt sind wir schon so bei der Uhrzeit, wo ich überhaupt keinen Namen mehr weiß. Der komplett gecastet und dargestellt war als Superidiot, hat am Ende gewonnen, weil Leute einfach auch dachten, aber das ist doch ein guter Typ, der ist doch nett und der kann zwar irgendwie vielleicht nicht vernünftig bis 3 zählen oder irgendwelche Redensarten auch noch richtig wiedergeben, aber wir finden ihn gut.
Aber ist das nicht nur innerhalb des Formats, also hat das für ihn irgendwelche positiven Auswirkungen, außer dass er jetzt eine Menge Preisgeld dafür kriegt?
Das ist ja schon mal keine schlechte.
Das zugegebenermaßen.
So ein Jahresgehalt ist schon mal ganz und okay. Das letzte öffentliche Image, was er hatte, ist, dass er derjenige war, der bei DSDS so schlecht, Deutschland sucht den Superstar, so schlecht gesungen hat, dass Dieter Bohlen rausgegangen ist während des Auftritts. Da ist es jetzt, glaube ich, irgendwie besser als Image, wenn das zurückbleibt.
Also du meinst, dass die Leute durchaus auch nicht nur was zu verlieren haben in der Show, sondern durchaus auch was zu gewinnen haben.
Ja.
Und dass das ehrlich ist, sozusagen.
Also naja, im Rahmen. Also natürlich ist das auch inszeniert.
Klar.
Aber ich glaube nicht, dass das gegen die Realität inszeniert ist.
Na, ich hab mein Eindruck ist da in dem Bereich so, ja, innerhalb dieses Systems, klar, kann der eine besser dastehen und der andere verlieren, aber im Endeffekt ist es halt doch ein sehr starken Schaukasten, der so eben über diese Fallhöhe pseudoprominent sitzt, schwitzend im Wald.
Na klar, aber mit was du da am Ende dabei rauskommst, also Ross Anthony, der auch irgendwie vor ein paar Staffeln gewonnen hat, das hat seiner Positionierung in dieser merkwürdigen Medienbranche ganz gut getan. Ingrid van Bergen sitzt ungefähr jeden Tag bei Markus Lanz, die hat auch ein Jahr mal gewonnen. Also man muss da nicht irgendwie gebrandmarkt sein, dann als jemand, der so blöd war, in den Dschungel zu gehen. Olivia Jones dieses Jahr, das war jetzt für mich so ein Aha-Erlebnis. Kennst du Olivia Jones?
Hab schon mal gehört, aber...
Also die fand ich in der einen Sendung, die ich da gesehen habe, auch relativ...
Ja, und ich fand die immer so langweilig und so eine eindimensionale Nervensäge. Und man hat die da plötzlich erlebt, wie die, dass die so eine Menschenkenntnis hat und dass die sehr geschickt so spielt mit dem Genre, mit den Erwartungen. Und also ich bin zumindest als Zuschauer immer wieder überrascht, weil ich nicht weiß, was kommt und was mich erwartet. Ich finde übrigens auch angenehm an dem Format, dass es 2 Wochen dauert und dann vorbei ist. Ich gucke da sehr gerne 2 Wochen lang jeden Tag diese Sendung, rede da jeden Tag mit Leuten drüber und dann ist es vorbei und das ist mir auch ein bisschen egal, wer jetzt gewonnen hat oder nicht. Wenn ich nicht 4 Wochen später in irgendeinem komischen Podcast drauf angesprochen.
Ja, das ist furchtbar. Das wollen wir alle nicht. Das ist schlimmer. Also sozusagen ARD-Talkshows sind, das ist doch schlimmer, da drin zu sitzen als im Camp oder.
Womöglich ja.
Um das Thema wirklich abzuschließen, das Fernsehen, ne? Also wenn wir jetzt gerade über Zeitungen geredet haben und Journalismus in Zeitungen, wie siehst du die Zukunft des Fernsehens?
Das ist ja erstaunlich lebendig. Also ich finde beim Fernsehen wirklich interessant, dass so diese gefühlte Wahrheit der Gemessenen so dramatisch widerspricht. Also auch in meinem Bekanntenkreis, der jetzt vermutlich im Gegensatz zu einem weniger aus Netzleuten besteht, sondern mehr auch noch so aus Fernsehzuschauern und professionellen Guckern, keine Ahnung. Also auch da ist es
gefühlt so... Mitleid heischen hier jetzt aber.
Nee. Auch da ist es irgendwie gefühlt so, dass kein Mensch mehr Fernsehen gucken, alle gucken nur noch amerikanische Serien auf DVD.
Ja.
Und aber keiner guckt mehr. Das ist aber messbar nicht so. Die Leute gucken nicht weniger Fernsehen, sondern es werden im Zweifel noch mehr. Die Leute sitzen noch länger davor.
Und ich bin glaube, auch mal erstaunt, wie viele Leute auf Twitter immer Fernsehen gucken und nur über ihr Fernsehen twittern. Ne? Also es gibt ja schon, das ist ja schon ein ganz eigenes Genre praktisch auf Twitter, ja. Also dieses Fernsehtwittern. Tatort also, und diese ganzen Talkshows.
Die Relevanz des Mediums lässt bestimmt irgendwie nach. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das der Ort ist, wo im deutschen Fernsehen auch in irgendeiner Hinsicht, also in weniger Hinsicht spannende künstlerische Dinge passieren oder dass das wirklich jetzt der Ort ist, wo man sagt, da das ist so das aktuelle Medium. Aber es ist immer noch der Ort, der einfach dann wirklich doch die Millionen versammelt. Diese Amazon-Reportage, das ist ja kein Zufall, dass das eine Fernsehsendung war, die diese Welle angestoßen hat und Millionen Zuschauer dann hatte. Und das ist, glaube ich, dann doch noch lange nicht tot.
Ja.
Auch wenn es sich oft so anfühlt. Und selbst Tagesschau.
Auch, wenn es so riecht.
Tagesschau, so der größte Anachronismus für Netzleute oder in dem Zeitalter vom Internet zu sagen, ich setze mich zu einer bestimmten Uhrzeit dahin und lass mir eine Viertelstunde lang von anderen Leuten erzählen, was wichtig war heute. Das sind insgesamt immer noch 9 Millionen Leute, die das jeden Abend um 8 machen.
Nee, ich finde diesen Kanon am Sonntag aus Tatort und danach Jauch gucken, ich gucke wirklich gar keinen Fernsehen, also außer so bei solchen Gelegenheiten. Ich habe die Kabelsender hier nicht programmiert und so. Das ist einfach irgendwie ist das Thema für mich vorbei und ich kriege das dann so ein bisschen auf Twitter mit und so Tatort, da mögen ein paar ganz gute dabei sein. Ich glaube, es wurde noch nie eine gute Jauch-Sendung produziert, aber trotzdem gucken sich das immer wieder alle an und das ist, und es hat für mich wirklich, also so jetzt gerade mit Bezug auf diese ganze Aufschrei-Debatte gab es ja auch sehr stark dieses, dass auch Leute, die ich, unter anderem MS Pro hier, den ich ja auch sehr schätze, sich das alles angeguckt haben und
Ich habe mir wirklich nur die Dinge angeguckt, wo dann wirklich Leute im Fernsehen sind, die ich wirklich mag, wie Anne oder so, ne?
Ja. Und dieses, wo ich dann davor sitze und mir denke, ja Gott, also jetzt eine Meinung von Herrn Karasek, das ist für mich wirklich nicht mehr wert als ein anonymer Kommentator bei Stefan Niggemeier, der
das ist eine schöne Aussage.
Möchte ich jetzt aber meine Kommentatoren auch in Schutz nehmen. Also diesen Vergleich haben wir nicht verdient.
Genau. Also sorry. Also ich finde selbst YouTube-Kommentatoren, ja, also sie gehen so, Karasek.
Ja. Aber das zeigt natürlich das ganze Dilemma, also von dem Thema auch Relevanz von Fernsehen. Also wenn es nicht anders geht, solche Debatten im Fernsehen zu führen, als wenn man dann bei Günther Jauch Karasek dahinsetzt. Karasek?
Ist der nicht Karasek? Also dieser Buchkritiker, der jetzt wahrscheinlich...
Ja, ich hatte gerade kurz gedacht, ob ich ihn mit Karajan verwechselt habe, aber es ist doch Karasek, ja.
Es kann Buchkritiker, ist ein Literaturkritiker.
Naja, ja. Achso, ich dachte, er kritisiert nur die Bücher. Schlecht gesetzt.
Genau. Komisches Einmond.
Aber das ist natürlich das ganze Dilemma. Also da hast du dann plötzlich die Millionen Leute, aber dann sitzt da Karasek. Das ist genau das Elend, in dem dieses Medium hängt.
Ja, und es ist ja auch eigentlich, es ist doch nicht wirklich weit weg, außer dass ein politisches Thema oben drauf gestellt ist von der Nachmittagstalkshow, die bis vor ein paar Jahren in den Privaten lief.
Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber so ganz falsch ist es, glaube ich, nicht.
Mandy ist schwanger und weiß nicht von wem. Also so ein bisschen hat das was davon, das stimmt schon. Irgendwie.
Ich habe gesagt, es ist nicht so weit weg davon.
Oder? Ich wollte jetzt aber mal tatsächlich mal rübergeleiten, weil ich finde, wir sollten...
Zum Ende der Sendung.
Zum Ende der Sendung schon. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall erstmal über Lobbyplug reden.
Wie lange geht das insgesamt? Ich habe noch einen...
So lange, wie noch jemand sitzen kann.
Ich durfte ja meinen Hund nicht mitbringen, weil es sich hier um einen Katzenhaushalt handelt.
Also.
Ich habe gesagt, dass er nicht frieren muss, aber dass, wenn es einen anderen Platz für ihn gibt, dass es...
Das war schon eine deutliche Aussage.
Dass also ich würde sagen, jetzt mit Lobbyplug sind wir am Ende. Das ist das letzte Thema. Letztes Thema?
Okay. Aber wir können danach noch ein bisschen von deinem Hund erzählen.
Ja, genau. Wenn du magst. Ja, sehr gern.
Also letztes Thema und dann mache ich nochmal eine Podcast-Empfehlung und dann machen wir dicht so.
Hund?
Nein, Lobbyplug.
Ach so,
Podcast-Empfehlung. Lobby-Plug und danach nochmal Podcast. Also ja. Lobby-Plug. Lobby-Plug, großes Projekt, mal wieder von den Jungs und Mädels von, ich glaube, tatsächlich nur Jungs, aber von Open Data City. Von unserem bekannten und geschätzten Michael Kalde auch dabei ist. Jedenfalls bei Open Data City, aber alle tatsächlich bei diesem Projekt tatsächlich mal nicht. Ausnahmsweise.
Den wir trotzdem mal einladen.
Dafür der andere sehr geschätzte Mensch, Sebastian Vollenhals, alias Jetzt, also mit Y geschrieben, der das Ganze mehr oder weniger programmiert hat. Aber angestoßen von Max Schrempf, diesen Wiener Studenten, ich glaube mittlerweile ist er kein Student mehr, Facebook versus Europe, Facebook-Initiative gestartet hat. Den kennt man ja auch relativ bekannt. Und zusammen mit Richard Gutjahr, unserem geschniegelten Freund vom Bayerischen Rundfunk, die das Ganze sozusagen mehr oder weniger in der Öffentlichkeitsarbeit und aber auch in der Ideengebung, Konzeptionierung begleitet haben. Ich glaube, geleitet von Heiko Maas, der dann wiederum halt direkt einer der Gründer von Open Data City ist. Und darum geht es. Lobby Plug ist eine Plattform, die momentan zur aktuellen Datenschutzverordnung, die in der EU-Kommission geplant wird und bald eventuell den Gesetzgebungsprozess anstreben soll, untersucht, inwiefern es Lobbyisten schaffen, wortgleiche Formulierungen hineinzubringen. Also es ist natürlich so ein bisschen angelehnt an diese ganze Plagiatstouren-Geschichte, wie zum Beispiel bei Gutenberg oder jetzt aktuell bei Schawan fährt auf diesen Zug auf und versucht jetzt aber tatsächlich zu gucken, inwiefern es tatsächlich ganz konkret Politiker von Lobbyisten abstreiben. Also das heißt, inwiefern Politiker bereit sind, wortgleiche Formulierungen, die ihnen von Lobbyisten vorgelegt werden, in Gesetzestexte oder auch in Korrektur von Texten, und darum geht es momentan eigentlich hauptsächlich, in Korrektur von Gesetzestexten.
Also für Entwürfe.
Genau. Also es gibt halt Änderungsentwürfe. Es gibt einen Entwurf dieser Datenschutzverordnung und derzeit geht es darum, Änderungsanträge an diesen Entwurf hereinzubringen. Und diese Änderungsentwürfe durchsetzt, und das zeigt Lobbyplug jetzt mittlerweile schon recht deutlich, sind durchsetzt von wortgleichen Formulierungen, die aus Lobbypapieren herausgemacht wurden. Und Lobbyplug versucht jetzt genau diese Wortgleichheiten aufzufinden, auch durchaus mit Hilfe der Community, und stellt dafür Tools bereit, und das funktioniert schon eigentlich einigermaßen gut. Und das ist das, was die momentan machen. Was haltet ihr davon?
Klingt nach einer guten Sache, oder?
Ja, wir finden das gut, dann haben wir das jetzt abgestimmt. Ich würde sagen, damit hat das eine Mehrheit und kann jetzt durch.
Nein. Und darf weitergemacht werden.
Rühren. Ich wollte noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar, ich finde das Projekt insgesamt sehr, sehr gut. Ich glaube, dass es genau solche Dinge braucht innerhalb dieser ganzen Lobbyismus-Schiene. Wir haben ja Lobbyismus ein bisschen angerissen. Und ich glaube tatsächlich, dass es das A und O bei Lobbyismus ist, dass es transparent geschieht. Es ist ja so, dass es ist auch mal ziemlich viel Geschrei und ziemlich viel Angst vor Lobbyismus gibt, den ich in seiner Pauschalität grundsätzlich erstmal nicht so zustimmen kann. Lobbyismus ist ja erst einmal nur die Einmischung von Interessensgruppen in ihre eigenen Interessen. Meistens geht es darum, dass irgendwelche Gesetzesinitiativen oder politischen Prozesse beeinflusst werden sollen, die tatsächlich ganz konkret bestimmte Branchen beispielsweise betreffen. Und natürlich ist es wichtig, dass Betroffene von Gesetzen sich zu diesen Gesetzen äußern sollen und dürfen. Und gleichzeitig ist es auch noch so, dass innerhalb dieser Branchen meistens zu diesen Themengebieten auch eine ganze Menge Know-how steckt, die ein Politiker von sich aus meistens gar nicht überschauen kann. Also grundsätzlich ist Lobbyismus, finde ich, jetzt nichts Schlimmes. Zumal Lobbyismus eigentlich in erster Linie so funktioniert, dass du als Interessenvertreter dem Volksvertreter versuchst, deine Sache so darzustellen, als ob, wenn deinen Ansprüchen Genüge getan ist, gesellschaftlicher Nutzen daraus entsteht. Also für alle gesellschaftlicher Nutzen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Es ist keinesfalls so, dass halt irgendwie irgendwelche Leute mit dicken schwarzen Koffern in die Politikerbüros laufen und denen dann sagen, hier pass mal auf, hier 100.000 und dann sieht das Gesetz folgendermaßen aus. Ich halte die meisten unserer Volksvertreter durchaus für integer und somit durchaus daran interessiert, Gesetzesentwürfe zu machen, die insgesamt gesellschaftlichen Nutzen fördern und dementsprechend so handeln. Und ganz häufig ist es tatsächlich auch so, dass vielleicht bestimmte Gesetzesentwürfe einfach undurchdacht sind und zu sehr von Einzelinteressen geleitet sind. Und dann ist es auch sinnvoll, wenn sich zum Beispiel eine andere Lobby sich dort einschaltet und sagt, hey, Moment mal, habt ihr eigentlich bedacht das? Und ich finde, das sieht man momentan auch recht gut beim Leistungsschutzrecht, dass das so funktioniert. Man muss sagen, dass das Leistungsschutzrecht von Anfang an eine Lobbyinitiative der Verleger war. Und jetzt aber tatsächlich eine Gegenlobby entsteht, die dann wiederum ihre Interessen, berechtigte Interessen gegen dieses Gesetz einbringt. Was unter anderem zum Beispiel mit Google passiert, was sie zum Beispiel unter anderem auch mit Eagle versuchen, dass sie das halt unterstützen. Was jetzt nicht bedeutet, dass Eagle jetzt grundsätzlich falsche Dinge proklamiert, sondern es ist halt natürlich, muss man dann sagen, dass natürlich ist das Googles Position, die Eagle dort vertritt, aber nicht, weil es Googles Position ist, sondern weil Eagle, die Leute bei Eagle das für die richtige Position halten. Und das muss nicht unbedingt die gesellschaftlich schlechtere Position sein. Das heißt mit anderen Worten, ich finde diesen Ansatz zu sagen, Plug, ein bisschen problematisch, weil darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass plagiiert wird. Es ist sogar im engeren Sinne für die Transparenz zuträglich und das zeigt eigentlich Lobby Plug auch deutlich, wenn Volksvertreter Gesetzesentwürfe 1:1 von Lobbyisten übernehmen. Denn dann kann man das am besten transparent machen, dass sie sie übernehmen. Wenn sie sie noch umformulieren würden, dann würde zum Beispiel Lobbyplug nicht funktionieren. Ich würde dafür votieren, dass tatsächlich die Volksvertreter, wenn sie aus eigenem Interesse oder aus irgendwelchen Gründen Lobbyisten Forderungen eingehen, dass sie ja durchaus 1:1 kopieren, dann können wir es nachgucken, dann können wir es transparent machen. Und ich finde dieses 1:1 übernehmen zu skandalisieren an sich falsch. Und das ist das Problem, das ich momentan ein bisschen mit Lobbyplug habe, dass wir nicht mehr über Inhalte reden, sondern dass wir darüber reden, dass guck mal, die plagiieren dort. Guck mal, die übernehmen dort Dinge. Und das ist irgendwie, das halte ich für nicht den Skandal. Das ist nicht der Skandal. Das ist nicht das Problem. Im Gegenteil, das ist die Möglichkeit für uns, das transparent zu machen.
Ich weiß ja als Programmierer, wenn man einfach nur von anderen Leuten kopiert und es nicht umformuliert, dann hat man es im Allgemeinen noch nicht verstanden. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass Leute einfach nicht die Zeit haben, Themen wirklich zu durchdringen und aufgrund dessen anfangen, irgendwelche Entwürfe zu übernehmen und die nicht hundertprozentig durchdrungen haben und sich vielleicht auch nicht der Tatsache bewusst sind, welche Fallstricke in diesen Formulierungen noch drin stecken können.
Ja, das ist natürlich ein Anfang.
Und insofern finde ich es schon besser, wenn man sagt, okay, ich verstehe euer Anliegen und möchte das gerne übernehmen, aber ich formuliere es für mich neu. Aber wie geht's Bam Bam?
Nein, ich würde jetzt aber ganz gerne deine Meinung nochmal.
Ich finde das ich finde das plausibel, was du sagst, aber es ist ja erstmal, es ist ja alles eine Krücke. Also ich glaube auch das Problem, also was man damit unmittelbar sichtbar macht, ist ja eine Art von Faulheit, hätte ich jetzt gesagt. Also Max hat recht, wenn er sagt, im Grunde kann es auch ein Zeichen sein von dass etwas gar nicht verstanden wurde.
Also rein auch aus Zeitmangel, jetzt nicht intellektuell. Also
ja. Also insofern macht man erstmal sichtbar nur so eine Abkürzung, die da irgendjemand genommen hat und die er vermutlich auch nicht nehmen sollte. Aber das eigentliche die eigentlich inhaltliche Auseinandersetzung, an welchen Stellen ist es beunruhigend, wenn eine Lobby sich durchsetzt, wenn eine Lobby im Grunde die Texte formuliert hat, die ersetzt das natürlich nicht. Also das kann ja nur der Ausgangspunkt sein von so einer Debatte, um dann zu gucken, so, Moment mal, was waren denn hier die Forderungen von der Lobby? Welche Lobby hat sich durchgesetzt? Warum? Mit welcher Macht? Also klar ist das erstmal nur eine Krücke. Und die Gefahr bei der Krücke ist natürlich, dass man sie, also wie du sagst, schon für die ganze Geschichte hält. Und für den Skandal, wenn da irgendwas anschlägt, dann ist schon klar hier, okay, das kann ja nichts sein, weil es irgendwie alles übernommen.
Ja.
Aber ich glaube erstmal, das muss man dann eh sehen, was die dann auf Dauer irgendwie rausfinden, erstmal als ein auch medial ja sehr tauglichen Weg, dieses Thema so in die Öffentlichkeit zu bringen, ist das, glaube ich, ganz gut. Und dann muss man halt sehen, dass die Debatte am Ende nicht auf halbem Weg oder Viertelweg sogar dann aufhört, sondern man sagt so, okay, aber lass uns doch eigentlich darüber streiten, ist das jetzt ein gutes Gesetz, ein guter Gesetzentwurf, eine gute Regelung, wem nützt sie, wem schadet sie? Vielleicht ist das auch kein Zufall, dass das so medial tauglich ist. Also das, was auch wenn das aus dem Netz kommt, ist das ja eine Geschichte, die extrem leicht vermittelbar ist, den Massenmedien zu sagen, jetzt machen wir unsere Geschichte raus und jetzt haben die wieder was gefunden und so.
Ja, genau. Es ist halt sehr, sehr, es ist sehr, sehr massenmedial kompatibel,
ja.
Sind übrigens auch sehr, 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 sind selbst sehr, sehr überrascht darüber, wie erfolgreich das ist. Und also das war jetzt wirklich nur so ein Nebenprojekt, eins von vielen, die sie ja immer machen. Und das ist jetzt eins, womit sie definitiv wieder irgendwie den Nerv getroffen haben. Und das liegt genau an dieser Skandalisierbarkeit. Mhm. Guck mal, da alles übernommen. Oh, krass, 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 krass. Wir sind alle ferngesteuert.
Aber
das könnte man gleich den Schirmmacher machen. So, oh, das, Nummer 2 übernimmt die Weltherrschaft. naja, ja.
Ja, aber das ist genau der Segen und Fluch der Geschichte. Also, von daher muss man jetzt gucken, dass man die Aufmerksamkeit, die man dadurch gewinnt, dann für was Gutes nutzt. Aber ich glaube, dafür ist es auch zu früh, um das jetzt zu sagen.
Genau, also ich würde es mich auch freuen, wenn das Ding sich auf längere Frist etabliert, auch über diesen Gesetzesentwurf hinaus, über andere Gesetzesentwürfe. Gerne meinetwegen im Fokus auf Europa. Das finde ich sowieso die wichtigste Baustelle und Transparenzbaustelle, die wir momentan haben in der Politik. Und dann halt unaufgeregt, halt wirklich gerne überall transparent gemacht wird. Und das war übrigens auch einer der Kritikpunkte. Sie haben halt nur Lobbypapiere von Unternehmen genommen, ne? Von Amazon, von Google, von Zeitschriftenverlegern oder wie auch immer, die dort alle mitgemischt haben, ne? Die haben sie dort untersucht und die Eingaben von beispielsweise Bürgerrechtsorganisationen, EDRI und so weiter und so fort, die haben sie halt nicht untersucht und oder bis zu einem Zeitpunkt. Ich glaube, mittlerweile hat sich das auch geändert. Da haben sie auch Sachen nachgewiesen, dass dort halt tatsächlich verschiedene Sachen wortgleich übernommen wurden.
Aber ich glaube ja, das Einzige, was das ändern wird, ist, dass solche Texte nicht mehr vorher veröffentlicht werden. Dass wenn ich probiere, sowas als Gesetzestext zu lancieren.
Die wurden ja nicht veröffentlicht. Der Witz war,
wie sind sie darauf gekommen?
Ganz einfach, sie haben tatsächlich die Abgeordneten angeschrieben, weil die bekommen diese Paper, kriegen die ja frei Haus, ja.
Okay.
Und dann haben sie einfach gesagt,
ach so, sie schickt uns einfach von der Konkurrenz sozusagen.
Schickt uns einfach die auch mal an uns weiter. Und das haben die auch gemacht. Und daher kommen die Quellen. Das ist auch eine ganz gute Sache, ja.
Okay, das ist natürlich interessant. Stimmt, ja, okay. Mhm.
Also ich glaube, so als Abgeordneter kriegst du jeden Tag irgendwie so einen Haufen von irgendwie Sachen für Gesetzesentwürfe und Änderungsanträge und so. Jedenfalls finde ich eine gute Sache grundsätzlich, wenn es dann irgendwann um Inhalte geht. Und ich sehe, das ist, habe ich ja auch schon in, glaube ich, der letzten Folge klar gemacht, dass ich durchaus und ich glaube, nee, in der vorletzten war das, dass ich durchaus diese Datenschutzreform als eine schwierige Sache sehe. Und ich glaube, dass dort eine ganze Menge Fallstricke drin sein können, die nicht zuträglich sind für die Freiheit im Netz. Und es gibt doch mittlerweile auch übrigens, das finde ich auch nochmal erwähnen, nicht unerwähnt lassen, gibt doch mittlerweile durchaus auch kritische Berichterstattung, beispielsweise Rechtsanwalt Stadler, der R.A. Stadler, seinen Blog kennt man wahrscheinlich auch, Internet Law, der sich mehr oder weniger sehr, sehr intensiv derzeit kritisch mit der Datenschutzreform auseinandersetzt. Tante, nachdem ich ein bisschen über die Spackeria, nach der Spackeria gerufen habe, macht jetzt mittlerweile einen Tumblr-Blog, wo er jeden Tag einen Artikel aus dem Gesetzentwurf nimmt und kritisiert.
Okay.
Und das ist auch sehr lesenswert. Und das darauf wollte ich auch nochmal hinweisen.
Gibt es eigentlich irgendwelche interessanten neuen Podcasts, die man empfehlen müsste?
Achso, du willst jetzt zum Ende kommen, ne? Genau. Ja, genau. Und ich, wir haben jetzt tatsächlich das letzte Mal überlegt, nachdem ich diese eine Folge von Küchenradio empfohlen habe, das könnte man ja öfters machen, dass man eine Folge, eine besonders gute Podcast-Folge empfiehlt. Und
diesmal ein komplett unbekannter Podcast. Ich weiß
genau,
nicht, ob davon jemand schon mal gehört hat.
Genau, ein gewisser, warte mal, Love, irgendwas mit Liebe. Pit Love. Nee, Tim Pritlove. Tim Pritlove. So heißt dieser Podcaster. Macht auch auf deutscher Sprache einen Podcast, der nennt sich CRE. Und in diesem Podcast geht es um Technik, Kultur und Gesellschaft. Und in der aktuellen letzten Folge geht es konkret um Stadtentwicklung. Und Stadtentwicklung, da hat er sich jemand eingeladen. Ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber auf jeden Fall einen sehr, sehr kompetenten Gesprächspartner, der in verschiedenen Ländern und Regionen bereits gearbeitet hat und dort Stadtplanungsprojekten beteiligt war. Und der erzählt einerseits natürlich aus seiner persönlichen Perspektive, andererseits aber auch aus einer sehr, sehr schönen, aus einem sehr, sehr schönen geschichtlichen Abriss über die Geschichte der Stadt, ja, und wie sie sich entwickelt hat und in verschiedenen Regionen entwickelt hat, erzählt er, worauf es bei der Stadt ankommt, wie eine Stadt funktioniert, wie was schiefgehen kann, wie man mit kleineren Änderungen zum Beispiel an bestimmten Orten, Stadtteile wieder aufwerten kann und so weiter und so fort. Geht sehr, sehr ins Detail, ist sehr, sehr aufschlussreich, macht Spaß so zu hören.
Evita hat gerade im Chat nochmal den Namen gesagt, Thomas Stellmach heißt er.
Thomas Stell was?
Stellmach.
Stellmach. Thomas Stellmach ist der Gast gewesen. Also so kann man sich sehr gut anhören. Gut, willst du noch irgendwas loswerden?
Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dieses Fass noch aufzumachen, aber warum hören Menschen Podcasts?
Ach stimmt, da haben wir gar nicht drüber geredet, ne?
Ich finde, ja, du wolltest ein bisschen über den Podcast mit
an. Aber sieh mal,
ja, aber nicht über euren konkret, sondern als
generell,
als,
über das Medium.
Aber versucht ihr doch mal jetzt aus dieser Situation des Podcast-Machens das zu erklären. Hat es dir denn nicht gefallen?
Ich mache noch so ein Bier. Na, mir hat es gefallen, aber... Aber
was? Ist dein Bier, ich wollte jetzt nicht dein Bier noch aufmachen.
Doch, mach mein Bier ruhig auf, aber, ja? Aber trink's ruhig, ja. Nein, mir hat's gefallen, aber das ist ja nicht die Frage. Also ich hab, ich glaube, das sind zwei Sachen, die mir daran fremd sind. Zum einen, wenn man sowas aufgeschrieben hat, man kann das einfach so überfliegen und man bleibt an irgendwelchen Stellen hängen und liest es da, wo es dann interessant ist. Also wenn dies alles transkribiert wäre, was natürlich kein vernünftiger Mensch jemals machen wird, könnte man es einfach in, glaube ich, deutlich weniger als 3 Stunden lesen und die interessanten Punkte für sich finden.
Das wird noch eine große Gefahr werden für alle Podcaster, wenn es Suchmaschinen gibt, die Podcasts indizieren können und wenn die dann alle auch abmahnbar sind für den ganzen
Unsere konkreten Hauptkonkurrenten alternativlos, Frank und Fefe, Rieger und Fefe, zumindest einige von deren Podcasts werden tatsächlich transkribiert von der Community.
Aber, und der andere Gedanke ist natürlich, dass mir, also dieses Geschwafel.
Ja.
Ich mag ja also so diesen Gedanken, dass es auch eine gewisse Dienstleistung ist, die man so erbringt als Journalist zum Beispiel, irgendetwas auf das Wesentliche zu reduzieren. Und der Podcast ist natürlich das absolute Gegenteil davon.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, es sind mehrere Dinge, die da reinspielen. Zum einen, es gibt Situationen, in denen hat man einfach nicht die. Also ich ziehe das Lesen dem Hören auch persönlich vor. Ich höre sehr gerne Podcasts, aber ich höre auch nicht so, es gibt viele Leute, die hören die dann in anderthalbfacher oder doppelter Geschwindigkeit, so nach dem Motto, ich kann das so schnell verarbeiten, doppelt so schnell verarbeiten, wie die darüber reden, was ja durchaus auch möglich ist.
Das klingt aber auch ungemütlich.
Nö, es geht, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht.
Okay. Und so, ist überhaupt nicht meins. Aber wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann lese ich eigentlich. Also wenn ich in der S-Bahn sitze oder so. Aber auf dem Rad oder es gibt halt Situationen, da kann man schlicht und ergreifend nicht lesen. Da ist ein Podcast schon sehr angenehm. Und Leute, die das machen, gibt es mehr als man denkt, die in Jobs tätig sind oder auch bei Haushaltstätigkeiten, so ich beim Wäschefalten, so die üblichen Sachen. Tim ist ja auch sehr aktiv drin, so Situationen zu sammeln, in denen man Podcast hört. Zum Zweiten finde ich ja gerade, merkt man ja auch Blogs an. Malte hat das irgendwann mal gesagt, dass er auf seine Artikel hin auch sehr stark angegriffen wird und sehr viel Feindseligkeit bekommt und auf seine Podcasts hat er, bis halt bei uns war, immer nur Liebe bekommen und das ist...
Uns hat er auch viel Liebe gekriegt.
Das stimmt, aber es ist... Und ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, weil man eben nicht dieses geschliffene Wort hat, diesen zu Ende gedachten Gedanken, ja, sondern genau diese Gedanken also entstehen, beobachten kann.
Es gibt halt auch noch dieses Momentum, dass du dieses Einflüsterungsmoment hast. Also du hast halt irgendwie meistens irgendwie deinen Stöpsel im Ohr und du bist am Joggen oder so. Ich höre zum Beispiel beim Joggen auch ziemlich viel Podcast. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Nähe. Ja, also ein Text ist dir im Kopf entstanden, du hast ihn runtergeschrieben, du hast ihn redigiert, du hast ihn in eine Form gebracht und hast ihn rausgebracht. Das sind aber alles Arbeitsschritte, die dich von dem Subjekt trennt. Dieses Unmittelbare des Aussprechens und der Kommunikation in dieser durchaus intimen Situation, die wir hier herstellen, das ist ja auch eine intime Situation, die wir herstellen, die ist, glaube ich, nochmal, die zieht den Hörer nochmal emotional in eine andere Ebene rein. In eine andere emotionale, ja, Rezeptionsebene.
Das leuchtet mir schon ein, macht es mir natürlich als jemand, der dann hier sitzt, auch ein bisschen unheimlich, weil ich jetzt zu wieder. Recht. Weil ich jetzt wieder denke, ich würde das eigentlich gerne alles nochmal nachträglich autorisieren, was ich jetzt hier von unseren gesagt habe.
Das kannst du gerne versuchen.
Aber nein, also das kann ich schon nachvollziehen. Also für mich ist es dann, glaube ich, als Hörer dann doch.
Und dann eine Sache, die mir nochmal wichtig ist. Was ich ganz interessant finde, ist halt, wenn du einen Text schreibst, dann hast du schon eine Idee, einen Punkt, auf den du hinaus willst und so weiter und so fort und versuchst den Text dahin zu konstruieren. In einem Gespräch. Und das ist ja zum Beispiel, das ist ja eben eine Situation, die wir hier schaffen, die ergebnisoffen ist, in einer gewissen Hinsicht. Mhm. Natürlich haben wir uns auf bestimmte Themen vorbereitet, natürlich wollen wir auch teilweise wollen wir auch ein paar bestimmte Punkte rüberbringen. Und das funktioniert auch teilweise einigermaßen gut oder mal auch ein bisschen weniger schlecht. Aber es gibt dann halt auch diese Punkte in diesem freien Gespräch des Hin und Hers und der Argumentation, dass gemeinsam Erkenntnis erschaffen wird, die bei keinem von beiden vorher da war. Und in diesen Momenten liebe ich Podcasts.
Ich glaube nur, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfreundlich, das jetzt hier zu sagen, das ist ja, der Podcast ist ja davon nochmal eine extreme Form. Also man könnte ja auch sagen, wir machen jetzt mal ein einstündiges oder halbstündiges konzentriertes Gespräch, was das auch ermöglichen würde. Aber der Podcast ist ja schon auch so ein bisschen angelegt als, ich sage jetzt einfach nochmal so Geschwafel. Was all das enthält, was du gerade gesagt hast, die Nähe, das Persönliche, das gemeinsam irgendwas entwickeln. Ich hab nur dann, vielleicht bin ich da auch zu sehr schon so auf Effizienz gebürstet, was ein Fehler wäre.
Das, also ich glaube auch, dass das Podcast durchaus viel mehr Hörer haben könnten und dass es, ich fänd's auch gut, wenn man sozusagen aus jedem Podcast die eine Stunde Essenz irgendwie rausholen könnte. Dass es, also es ist
gerne dann auch die halbe Stunde.
Ich würde jeden autorisieren, der ein eigenes Podcast-Projekt aufsetzt, der nichts anderes macht als BMR in einer halben Stunde. Und die Höhepunkte und die interessanten Themen von WMR pro Folge auf eine halbe Stunde zusammendampft. Ja, ich wünsche, wenn du das machst dann mehr Erfolg halt noch hast als wir. Wäre mir wert. Fände ich super.
Also das ist tatsächlich sowas. Also ich habe auch dieses, wir haben oft in so einer Sendung, wir haben dass es am Anfang nicht so gut läuft und das ist dann mittendrin und dass ich dann auch so denke, ach schade, eigentlich schade um das Gespräch, weil viele Leute haben zur Hälfte, sind die schon lange draußen, aber dann wird es eigentlich spannend und sowas. Das Gefühl habe ich auch. Mir fällt im Augenblick, also es ist aber leider keine Lösung ein, wie man das Problem lösen kann. Also das ist das.
Vielleicht gibt es auch keins. Also ihr müsst euch jetzt nicht von mir da ein Problem reinquatschen lassen. Ich beschreibe ja jetzt erstmal nur meine Distanz zu dem Medium.
Ich finde das auch. Ich sehe es dann so bei den ganz extremen Formaten, wo dann Leute hingesetzt werden und jetzt reden wir mal anderthalb Stunden darüber und dann ist das aber auch fertig, das Thema. Das ist was ich glaube, was wir auch beide nicht wollen. Mhm. Oder was vielleicht auch du nicht wollen würdest. Mhm. Aber so eine Mischung daraus wäre eigentlich schon ganz schnieke. Da gebe ich dir total recht, aber solange es wir weder eine Idee haben, wie das umzusetzen ist, noch die nötige Zeit, die dafür nötig ist, weil und ja. Lust ist wahrscheinlich eher das Motiv.
Also schneiden will man einfach nicht.
Ja, also darauf habe ich echt keinen Bock.
Das ist ich mache jetzt gerade so ein Videoprojekt, so ein bisschen nebenbei und ich habe wirklich Angst vor der nächsten Folge. Nicht, weil ich Angst habe, sie zu produzieren, sondern weil ich Angst vor dem Schneiden habe, weil es echt so unfassbar viel Arbeit ist. Mhm.
Aber es ist halt Service.
Ja, klar. Also wie gesagt, also ich fände es super, wenn es so einen Service gäbe, der einfach jemand anders machen würde. Ja, also, und ich glaube echt, also ich glaube wirklich, man könnte damit ein wirklich erfolgreiches Podcast-Projekt machen, WMR in einer halben Stunde. Nein,
Ralf Stockmann hat ja hier mit den Podperlen.
Ja, genau.
Der hat ja, also was definitiv ein Problem bei Podcasts ist, also Blogs ist so, es ist ein großer Vorteil, so dieses dadurch, dass man diese Arbeit hat, man kann es mal eben auf Twitter verlinken und dann ist es einfach da. Und ich arbeite gelegentlich mal mit einer großen Enthusiasmus, der dann schnell wieder abflaut, daran, sowas voranzubringen, dass man auch Stellen in Podcasts verlinken kann. Also dass man in der URL auch auf eine explizite Stelle innerhalb eines Podcasts verlinken kann. Ralf Stockmann hat jetzt hier diese Podperlen, wo er dann einfach Ausschnitte rausschneidet und dann so eine Minute oder ich weiß nicht, also ich glaube, er hat dann exakt das Zeitfenster ein sehr kurzes nimmt und das dann einfach sagt, so das ist für mich die Essenz eines Podcasts, darum höre ich das, um solche Ausschnitte zu haben, um dann sozusagen in der Hoffnung da Lust auf mehr zu machen. Also es ginge noch viel, viel in dem Bereich, aber es ist tatsächlich relativ schwer, das also ich keine Ideen,
was aber da du ja irgendwie relativ spät zu Twitter gekommen bist.
Frag mich in 2 bis 5 Jahren nochmal.
Genau, verliere ich nicht die Hoffnung, dass du irgendwann zu dem Medium Podcast findest.
Dann kommt der Stefan Niggemeier Podcast, hat von der ersten Sendung an 200.000 Hörer. Und wir stehen doof da.
So wird das ja nicht sein. Das sehe ich jetzt schon.
Dafür.
Gut.
Shortcast hat gerade das jemand genannt.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Dann können wir alle aufs Klo gehen. Ich war nämlich noch gar nicht. Ich habe noch keinen MS Pro gepult.
Ich war nur einmal.
Und Stefan kann sich um seinen Hund kümmern. Ja.
Genau.
Ja.
Schöne Grüße an Bam Bam und vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Danke für die Einladung. Vielen Dank für den tollen Podcast.
Ja,
auf jeden war wieder Fall. Einer von den besseren, durchaus.
Das sowieso.
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Lügner.
Nein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.